Moin, moin, moin. Wir haben Sonntag, September 22, 16:12. In einer Woche ist Birthday Weekend. Wieder ein Jahr älter, aber who cares? Reden wir lieber über andere Dinge, weil sonst haben wir keine Themen für nächste Woche.
Ich wollte gerade sagen, ab nächster Woche ist es wieder ein Monat lang. Ah, im Alter.
Genau. Ich habe aufgehört damit. Ab jetzt.
Gut.
Das ist auch so eine interessante Zeitform. Ich habe aufgehört damit, ab jetzt.
Futur 3.
Futur, History, Past, Future. In your face. Wird in der Bibel oft verwendet.
Futur, Gangenheit.
Hab ich gehört. Nee, so eine Zeitform, die quasi quasi in der Zukunft spricht über deine Vergangenheit, die aber nicht eine Handlung im Jetzt, sondern in der Zukunft wiederum als abgelegt beschreibt. Gibt das Sinn?
Für mich gerade noch nicht.
Sagt,
eine Handlung in der Motto, Zukunft, die in der Vergangenheit für die Zukunft abgelegt ist?
Also, sagen wir, du willst aufhören zu rauchen. Dann würdest du sowas sagen wie
Petrus.
Petrus? Fängst du mal an mit Petrus? Du beschreibst quasi deinen zukünftigen Zustand, also des Nichtrauchens, gesprochen in der, also in einer Vergangenheitsform, so nach dem Motto,
Petrus wird aufgehört haben.
Das, was du dir vornimmst, ist schon geschehen, was aber noch faktisch nicht geschehen ist, um dir selber quasi deutlich zu machen, ja, guck mal, so wird es sich anfühlen, weil ich werde es tun.
Also Petrus hat aufgehört zu rauchen. Also in 3 Wochen hat Petrus aufgehört zu rauchen, weil das wäre Vergangenheit, oder? Er hat aufgehört zu rauchen, ist Vergangenheit.
Genau.
Aber er hat in 3 Wochen aufgehört zu rauchen, so.
So ungefähr. Richtung? Das in schön stilistisch verpackt, dass es nicht komisch klingt. Und fertig. Und dann bist du auf dem Pfad.
Zielmanifestation und so.
Genau. Ja. Aber nicht, ich bin so. Das meinen ja die Anfänger. Nee, die krassen Anfänger sagen, ich werde irgendwas. So eine Art Vorsatz.
Ja, ja. Das wäre normales Futur.
Nee, das ist so Manifestation, so Level 0. So. Das, du weißt, du hast schon mal davon gehört, aber du hast keine Ahnung, wie es geht. Ja, also das Level 0, Level 1 ist zu sagen, ich bin so. So, ich bin reich, ich bin hübsch, was auch immer. Cool. Level 2 ist dann, das Ganze zu visualisieren. Dass du hast ein Foto von dir, wie du so mit Geld um dich wirfst. Und dann das höchste Level ist dann das, was ich gerade beschrieben habe. Du erzählst die Geschichte. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich bin noch bei Level 0.
Ich werde reich geworden sein. Am 8. Oktober.
Sagt man, ich bin nicht pur, ich bin pre-rich. Sagt man.
Oh ja, gib mir mehr von deinem Feed.
Ja, das ist alles, was ich so einen Tag aus so mir reinziehe. Das ist so der Krypto-Szene gerade so das Ding, weißt du?
Witzig.
Leute haben ja genug Krypto gekauft jetzt. Das tritt ein in der Zukunft.
Und die sind super arm gerade und können sich die Miete nicht leisten. Aber hey, sie sagen ihrer Frau und ihren Kindern nur, hey, wir sind pre-rich.
Genau. Ey. Ich meine, das ist so, ich glaube, das ist die stärkste Form des Glaubens, die man heute auf der Erde findet. Die Leute, die irgendwelche Krypto-Tokens gekauft haben, die ja, Altcoins. Ja, genau.
Let's go. Oder diese Monkeys, wie hieß das denn nochmal? Die Apes?
Genau. Die Crypto-Punks und die Dingsbobs Apes.
Ja, aber wie hießen die Apes? Ich weiß nicht mehr genau.
Aber. Weiß nicht.
Das war auch so ein Monat, warst du damit cool im Internet und danach lachen die Leute über dich, wenn du jetzt noch diesen Affen da drin hast, wahrscheinlich.
Ja, hat halt nicht funktioniert, ne? Also, wenn du so eine krasse, elitäre Community gründen willst, dann ist es nicht so einfach, glaube ich.
Da musst du richtig manifestieren.
Musst du P. Diddy fragen, wie er das kriegt.
Das ist crazy. Das ist crazy, was da abgeht. Ich weiß gar nicht.
Da bin ich nicht so im Game, ehrlich gesagt. Ich habe nur so Headline irgendwas gesehen.
Ich bin ein bisschen
dass die Hälfte der Probis irgendwie Knast sein wird wahrscheinlich bald. Vielleicht, wer weiß. Ja,
ich bin so ein bisschen im Game, weil also so weit, dass ich jetzt, also ich habe mich mal so ein bisschen reingefuchst und ein paar Videos geguckt, weil ich es spannend fand. Und das, was für mich völlig neu war, was aber wohl in so der Rap-Szene, der US-amerikanischen Rap-Szene so schon lange so ein Urban-Myth-Verschwörungstheorie-mäßiges Ding ist, dass P. Diddy quasi für den Tod von Tupac verantwortlich ist, wohl. Dass er quasi der Auftraggeber sozusagen war. Und dachte so, in meiner Welt lagen Junge. Zwischen den beiden 100 Jahre, aber das war nicht so. So, und das ist so eine Sache, die ich irgendwie interesting fand. Dann, was, also interesting im Sinne von, ja, das finde ich interessant. Und jetzt kommen Sachen, die eher verstörend interessant sind. Wie, so dass er damals so, war das Usher? Oder seine Fittiche genommen hat? War das Usher oder?
Ich glaube Usher. Aber auch Justin Bieber, glaube ich.
Ja, genau, das kommt danach nämlich noch. Deswegen, also irgendwie ist, glaube ich, hat er so Usher oder seine Fittiche genommen und der hat dann auch irgendwie so ein bisschen bei ihm gewohnt. Das war so Michael Jackson-mäßig so. Die wird jetzt die ganze Zeit so ein bisschen die Geschichten erzählt, dass es so ein bisschen schwierig wohl ist. Und dann hat nämlich, irgendwie haben Justin Timberlake und Usher um Justin Bieber geworben, wer ihn quasi signen kann und so und wer so sein Head of Talent wird so ein bisschen. Und er hat sich für Usher entschieden. Und dann hat Justin Bieber quasi auch bei P. Diddy, weil der Usher bei P. Diddy war, quasi, hat auch Justin Bieber dann irgendwann so mal so 2 Tage, das sind diese ominösen 2 Tage, über die gesprochen wird, bei ihm verbracht, wo er noch sehr jung war und das so ein bisschen shady wohl irgendwie ist. Man weiß es nicht. I don't know. Aber
ich hab nur, sorry. Ja. Ich wollte sagen, ich habe nur mitbekommen, dass jetzt gerade Kim Kardashian, aber vielleicht auch so ein paar andere Leute gerade fleißig so diese, wie nennt man das auf Deutsch, diese Mahnungsschreiben verschicken, so von wegen, bitte lösch dein Content und bitte hör auf diese Theorien und diese Gerüchte zu streuen, so, das ist relativ viel, ja genau, so Abmahnung, so Unterlassungserklärung
oder sowas, ja genau.
Ja. Also keine, also noch nicht, eher so eine Art, hey, bitte. Das ist wohl relativ aktiv gerade, der General Counsel von den Kardashians gerade.
Aber was haben die Kardashians damit zu tun? Das weiß ich wieder nicht, da bin ich nicht.
Es gibt angeblich auch Videos von.
Ach, waren die auf den Partys?
Das
wollte ich mir gerade noch erzählen. Das Witzigste ist ja, also das, was ja wirklich scheinbar so ein bisschen witzig gerade ist, das, was ich jetzt erzählt habe, waren ja eher so ein bisschen Grusel-Stories, so ein bisschen, oh, was ist irgendwie shady, was da rauskommt. Aber es ja wirklich crazy witzig ist so ein bisschen auch, was wie in so einem Film ist, diese komischen Partys, die da wohl waren, wo die Leute auf irgendwelche, wo die Drinks, wie hieß es, gespiked waren oder so. Also irgendwie die Leute so umgeballert hat, also dass irgendwelche crazy Drogen da drin waren, dass sie irgendwie am nächsten Tag dann alle in so, dass sie so IVs hatten, so intravenöse, hier so kannst du wieder aufwachen am Tropfing. Und das klingt so wie, keine Ahnung, wie bei, ich glaube bei Sherlock oder so gibt es irgendwie so eine Folge, wo auch in dieses mit dem Mordkrankenhaus, wo irgendwie alle so an diesem Tropf auch hängen und diese ganzen Leute da sitzen und man denkt so, ah, ich dachte, sowas gibt's nur in Filmen. Aber ich würde so gerne, würde ich wissen, was auf diesen Tapes ist. Das muss so crazy sein, was, wenn das gerade solche Beben macht. Und am witzigsten, der wird dir am meisten gefallen, ist 50 Cent. Du musst eigentlich die ganze Zeit mit dem 50 Cent Kram folgen, weil der die ganze Zeit so der Troll ist, der immer so sagt so, ich hab's euch doch gesagt, hier, ich mache eine Dokumentation, hallo, ist das witzig? Man merkt so, ich war nie da, ich hatte nichts zu tun. Er macht die ganze Zeit nur so richtig witzige Sachen.
Es gibt, glaube ich, so zwei Listen, wo du nicht draufstehen willst. Du willst weder auf den Epstein
ist
auf der Liste draufstehen, noch willst du jemals an irgendeiner Diddy-Party teilgenommen haben.
So. Ja, scheinbar. Ja.
Ich glaube, es ist nichts Positives gerade zu sehen, egal wo du warst.
Ich finde, ohne diese potenziell irgendwie auch minderjährigen Nummern und keine Ahnung was, ist es ja grundsätzlich auch überhaupt nichts Schlimmes. Irgendwelche crazy, verrückten Partys, die da gemacht haben, wenn alle da irgendwie mit zufrieden waren, das ist ja irgendwie, also ich vermute mal, sowas wird es häufiger da in Hollywood und keine Ahnung was geben, so crazy Partys. Ist halt nur die Frage, was da so lief noch so. Und deswegen scheint es ja nicht, also irgendwie haben viele Leute Angst scheinbar.
Ja, ich glaube, was für Angst spricht, ist dann immer so ein Potenzial für Erpressung halt. Ne? So, hey, du weißt nicht, was du getan hast, wir schon, wie ist das Tape? Ja. Also, ja.
Crazy.
We'll see. Ja. Oder auch nicht.
Ja, wahrscheinlich ehrlicherweise nicht, oder? Also.
Ach, ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass
zerläuft sich, also, weiß ich gar nicht. Es gibt so mehrere Optionen, so. Hoffentlich nicht, tot im Gefängnis. Das wäre so die Epstein-Nummer. Dann Tapes wird es eh nicht an die Öffentlichkeit schaffen, glaube ich.
Vermutlich nicht, nee. Nee. Das ist ja auch nochmal vielleicht was anderes als, Die Frage ist halt, es gibt ja so, also in meinem Kopf gibt es so verschiedene Arten von öffentlichem Interesse. Es gibt einmal dieses, oh, wir sind daran interessiert, weil es Personen des öffentlichen Lebens sind und die sind einfach spannend und ich will einfach wissen, was jetzt zwischen Usher und PTD und wem auch immer, whatever. Mhm. Das ist das eine, ist aber eher so Neugier und Interesse. Dann gibt es natürlich die andere Geschichte, ist, wenn jemand irgendein politisches Amt bekleidet und dann quasi die Situation von, okay, inwiefern gab es denn Korruptions- und Erpressungsmöglichkeiten, was wiederum etwas ist, was schon aufgeklärt werden muss, ja, sollte. Ja. So. Und ihr seht die Frage, wer steht auf diesen Listen? Mhm. Und ich glaube, in beiden Fällen wird es nicht an die Öffentlichkeit kommen. Komischerweise.
Ja,
whatever.
Whatever. Man könnte fast sagen, ich kann dir kann schon überleiten zu einer Kleinigkeit. Man könnte fast sagen, P. Diddy würde allen Leuten sagen, speak no evil. Das Kinofilm, der gerade läuft. Und ich wollte mit Chiara den gucken und habe gedacht, ach, der ist ja schon raus bei Apple TV Plus. Und dann dachte ich mir so, hä, der kommt jetzt ins Kino. Das ist okay, moderne Welt, keine Ahnung, Direct to und so weiter. Aber nein, es war das dänische Original. Weil, also es ist ein Film, der jetzt gerade ein amerikanisches Remake bekommen hat. Und der läuft jetzt im Kino. Und wir haben das dänische Original geguckt. Und das Witzige ist, also der erste Fun Fact ist, das dänische Original ist von 2023. Also es gibt einfach quasi ein Jahr später nicht mal ganz ein Remake vom dänischen Original.
Okay.
Ja, ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Das Gute ist, dass Jenny mir schon gesagt hat, dass das Original wohl besser sein soll. Deswegen haben wir aus Versehen quasi das Original geguckt. Weil ich dachte, ja, 23, dann wird er das sein. Dann ist er irgendwie in Amerika früher rausgekommen. Und I don't know.
Ja, so, ne? Ja.
Aber war das Original. Und das ist ein sehr, sehr cooler Film. Ich will gar nicht, also ich glaube, man kann da ganz gut rumspoilern, das ist jetzt nicht so mega schlimm, aber das ist eigentlich so ein Horrorfilm quasi, aber nicht so jetzt super horrormäßig ist, sondern eher so spooky, gruselig, Stimmungs-, Anspannungs-, Musik, lange Einstellungen und so ist. Und im Prinzip geht's nur ganz kurz zusammengefasst, was auch quasi im Trailer wäre, so, und es ist ein bisschen anders als bei dem amerikanischen Remake, glaube ich. Das ist so ein bisschen brutaler, so ein bisschen gewalttätiger. Ich glaube, da wird so ein bisschen mehr explizit gezeigt. Es geht im Prinzip darum, zwei Ehepaare lernen sich sozusagen im Urlaub kennen. Und beide haben auch ein Kind und lernen sich so kennen. Und die einen laden die anderen quasi mal ein zu sich nach aufs Land, nach Dänemark. Keine Ahnung. So. Und dann fahren die dahin. Und im Prinzip spielt sich dann das einfach ab innerhalb von 3 Tagen in diesem Haus alles, was so passiert. Und im Prinzip passiert gar nicht so super viel Schlimmes. Darf ich ein bisschen spoilern?
Es gibt spiky Drinks und auf einmal.
Ja, so ungefähr. willst du den gucken?
Nein.
Gut, dann kann ich ja einfach drauf erzählen.
Und der Rest kann jetzt abschalten.
Ja, aber man kann das trotzdem gucken. Also, es ist im Prinzip so. Also, erstens was witzig, also was Skurriles. Der Junge von denen hat irgendwie keine Zunge. So, und die sagen so, ja, der hat so eine Krankheit, wo sie ja so eine Mini-Zunge hat irgendwie, deswegen kann er nicht so richtig reden. Und dann stellt man so fest, okay, die gehen mit ihrem eigenen Sohn nicht so richtig gut um, also ist dieses Pärchen, das eingeladen hat. Und das lässt schon das andere Paar so ein bisschen beklommen sich fühlen irgendwie. Und dann gibt es so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo wir dann später quasi gecheckt haben, Kerl und ich als Zuschauer sozusagen, dass dieser Film damit spielt, dass er die ganze Zeit zeigt, wie Menschen so ganz kleine Grenzüberschreitungen machen und immer wieder gucken, wie weit können sie quasi gehen. Also es fängt damit an, dass sie halt sagt, ich bin Vegetarier und er sagt, hey, ich habe mir so Mühe gegeben mit meinem Spanferkel hier, probier's, und hält ihr so die Gabel hin. Und sie sagt so, ah nein, danke, ich bin Vegetarier und so. Und sie sagt so, du musst es probieren, so, aber total euphorisch und liebevoll und so, ne, am Anfang so. Und das macht er halt so, der bleibt so stehen. Und dann sagt sie irgendwann so, ja, okay, danke, okay, ja, okay, so. Dann irgendwie gibt's noch so eine Szene mit, die gehen irgendwie abends noch was essen und dann fängt dieses Befreundbärchen so übelst übertrieben an rumzumachen und so unpassend irgendwie so, dass du so denkst, okay, oh, fühlt sich irgendwie komisch an, wenn man so dabei sitzt. Und das siehst du als Zuschauer, denkst du, du spürst so selber dieses Unangenehme, was du da so siehst. Oder auf der Rückfahrt macht der Typ die Musik so mega laut und sie sagt so, hey, kannst du es ein bisschen leiser machen? Und er macht es halt erst nach dem 4. Mal. Oder sie ist duschen mit dem Vorhang zu und so und er geht halt pissen daneben. Also er geht halt pinkeln, sie fühlt sich halt so, oh Gott, der Typ ist hier drin. Und er tut halt so, oder er stellt so da so, ja, es ist doch ganz normal. Also ich sehe ja nichts, du siehst hier nichts, der Vorhang ist dazwischen, was soll passieren? Dann haben die irgendwie Sex, so das gute Pärchen sozusagen. Und die Tochter klopft an die Tür und sagt so, hey, mir geht's nicht so gut und keine Ahnung was. Und die sind halt irgendwie betrunken und sind irgendwie beschäftigt. Und dann geht das Mädchen wieder weg. Und morgens sieht, oder nachts steht die Mutter nochmal auf und sieht, wie die Tochter halt dann bei denen im Bett liegt. Und er pennt halt irgendwie nackt. Aber da ist nichts passiert sozusagen. Und morgens erklären die halt so, ja, deine Tochter hat halt geschrien. Und ihr habt halt nicht aufgemacht, deswegen haben wir die halt zu uns geholt, so, würdet ihr es nicht auftun. Und so, und das sind im Prinzip so diese kleinen Puzzleteile, die du den ganzen Film über so siehst und du die ganze Zeit schon so denkst, so, es fühlt sich irgendwie alles so unangenehm an. Und das Ganze fängt quasi damit an, in dem Urlaub, dass der Typ, der Böse sozusagen, checkt, die haben irgendwie so drei Liegen und auf der einen Liege liegen so die Handtücher und so Spielsachen von denen. Und er kommt so hin und sagt so, hey, die Liege ist ja frei, kann ich mir die nehmen? Und der Vater sagt halt so, ja, okay, klar. Und dann packt er so die Sachen runter und dann nimmt er sich halt so die Liege mit. Und das, damit fängt es quasi schon so an und damit testet er quasi so, okay, wer steht denn so seinen Mann oder wer kann irgendwie so was dagegen sagen. Und das ist das Coole an dem Film eigentlich, dass du so, dass die da so mitspielen, dass du so später dann so checkst, das war die ganze Zeit so dieses Spiel. Und dieser Horroraspekt im Prinzip ist dabei so ein bisschen jetzt Hardcore-Spoiler. Irgendwie, die bringen irgendwann ihren Jungen um, quasi. Also der Vater, der Gute sieht quasi irgendwann den kleinen Jungen im Pool liegen, tot. Und du checkst, und dann geht er da hoch in so einer Scheune quasi und sieht so ganz viele Familienfotos von anderen Familien. Und du checkst dann so, die schnappen sich immer die Kinder von den anderen. Aus irgendwelchen Gründen schneiden die Zunge raus, damit die halt nicht reden können und ziehen die halt auf ihre Kinder sozusagen. Und das hat dann so ein bisschen dieser Horroraspekt.
Alter. Weil,
genau, du merkst halt so, dass die Mutter dann auch immer so, die böse Mutter quasi zu der Tochter von denen halt immer sagt so, hey, iss mal so. So verhält man sich nicht bei Tisch. Also, dass die schon so anfängt, die so zu erziehen und sich so einzumischen, so unangenehm und solche Sachen. Ja, und dann ganz am Ende werden die einfach, also der so, ich weiß nicht, da ist was Religiöses, was ich noch nicht so ganz gegriffen gekriegt habe. Der Sohn von den Bösen sozusagen heißt Abel. Wir haben ja Kain und Abel, ne? Und keiner schlägt Abel und so weiter. Und irgendwie am Ende ist es dann wirklich, dann ist quasi Gewalt. Die ganze Zeit ist quasi eine Stunde 15 keine Gewalt. Und dann 5 Minuten ist so ein bisschen Gewalt, ein bisschen Tarantino-mäßig fast. Dann entführen die, schnappen sich die Tochter, schneiden der die Zunge raus, nehmen die mit, schmeißen die Eltern auf in so eine alte Bergbau-Dings, weil die sich ja nicht wehren, weil die halt so angepasst, zivilisatorisch sind, wie du und ich das erstmal sind, wie wir dann wären, keine Ahnung.
Warte mal, ich will mich sofort wehren.
Ja.
Ich will doch die scheiß Liege nicht hergeben. Ja.
Wie ich vielleicht wäre, genau. So, und dann steinigen die einfach. Dann werfen die einfach mit so großen Steinen so auf die und du siehst so, wie die halt so zermatschen. Und dann denkt man so, das ist irgendwie ein bisschen weird, aber es ist einfach kein Happy End. Es ist einfach so, ja gut, jetzt haben die halt die Tochter. Schade. Und jetzt geht's weiter.
Oh. Oh, das ist gut, weil da gibt es einen zweiten Teil.
vielleicht.
Aber es ist so eine Geschichte, die kannst du nicht zweimal erzählen. Das ist dann.
Ja. Nee, aber das Geniale ist wirklich, also das, was ich wirklich richtig cool fand danach, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dieses zurückblicken zu analysieren, so, ah fuck, dieses Grenzüberschreitende und wie Menschen das vielleicht auch im aktuellen Leben dann so manchmal machen, so natürlich unterbewusst, jetzt nicht, weil sie Kinder entführen wollen und keine Ahnung was, aber wie man unbewusst vielleicht auch selber manchmal bei Menschen aus Versehen eine Grenze überschreitet und wenn diese Grenze dann aber nicht kommuniziert wird und nicht klar gemacht wird von anderen, man diese Grenze immer weiter unbewusst vielleicht auch verschiebt und der andere oder die andere hat vielleicht gar nicht gelernt, diese Grenze so richtig zu äußern oder traut sich das nicht, weil man könnte ja dann irgendwie Nein sagen, keine Ahnung was. Und diese Dynamik fand ich irgendwie ganz spannend. Weil er fand natürlich den anderen Vater auch voll cool, weil der hört laut Musik, der macht, was er will und der ist so cool und so weiter und so, ne? Und so. Also ich finde, man kann sich da ganz gut reinversetzen, wenn man so denkt, so, der ist so frei, der hat nicht diese Zwänge, wie ich die habe, dass ich morgens irgendwie arbeiten muss, der ist arbeitslos, aber der steht da voll zu und findet das mega gut und kann mir erklären, warum das total toll ist und so. Ja, fand ich. Das war cool. Das war ein ganz cooler Film.
Ja, schade nur, dass alle, die jetzt bisher zugehört haben, den Film nicht mehr gucken können.
Man kann ihn trotzdem gucken. Also man kann ihn wirklich trotzdem gucken.
Spaß. Ja, wir haben ja entsprechend gesagt, dass jetzt Spoiler kommt.
Ja, ja. Absolut.
Ich finde, es gibt auch manchmal Situationen, wo so eine Grenzüberschreitung zu zu einer lebenslangen Trennung quasi führen kann. Ja. So wie zwischen mir und dem Unternehmen Dyson Technologies Incorporated in Großbritannien. Gottverdammt.
Welcome to the Überleitungs-Podcast.
Ja, ich hatte es letztes Mal geteased, ich will es kurz erzählen. Ja,
erzähl.
Ich habe, glaube ich, das erste Mal einen Garantiefall in meinem Leben. Oh. Allererstes Mal.
Mhm. Kenn ich auch.
Und in der Woche, oder warte mal, in der letzten Woche hatte ich also zwei Situationen, wo ich mir gedacht habe, manche Unternehmen machen sich aber auch selber irgendwie unnötig schwer. Ich mache kurz den kurzen N26-Abriss, weil das nur so ein Mini-Teaser.
Lass mich entscheiden, ob der kurz bleibt. Vielleicht will ich da ein paar Nachfragen stellen.
Okay. Ich krieg so eine Nachricht von denen, so richtig random. Ich bin gerade irgendwo in Kroatien, krieg so eine Nachricht. Wir setzen ihr Konto zurück. Damit dann statt der Klammern Identifizierung. Sie können sich dann erneut identifizieren und wenn sie das nicht machen, wird ihr Konto gelöscht.
Klingt nach Scam.
Ich so, nee, das war in der App quasi eine offizielle Nachricht. Ich so, okay, gut. Erstmal ignoriert, weil ich dachte, okay, das kann ich ja irgendwann machen. Die werden, also da wird es ja Fristen
mindestens
geben.
Mindestens zwei Wochen.
Irgendwie sowas. Mhm. Komplett ignoriert. Dann war ich wieder zu Hause, hab kurz drauf geguckt und dann stand auf einmal so am 16. wird das Konto gesperrt.
9.
Also das war vor 16.09., also vor ein paar Tagen. Mhm. Montag, glaube ich. Und ich so, okay, irgendwie läppsch. Ist Montag. Ich weiß nicht, ob am Montag irgendeine Abbuchung ist, keine Ahnung, whatever. Also habe ich quasi da den geschrieben am Sonntag. So, hey, wo kann ich das denn machen? Also, wo kann ich dir diesen Prozess durchlaufen? Weil ich sehe hier
in der, so mit
nichts. Jetzt nada. Habe ich auch. Nee. So, ich so, wo kann ich das denn machen? Nee. Ja, ich habe hier die Konto geguckt, da ist nichts. Ich so, okay, cool. Also, war das ein Fake News? So, habt ihr hier Falschinformationen verbreitet? So, ich so, hier ist der Screenshot. Da habe ich dir den Screenshot geschickt von dieser Nachricht. Und mit, doch, ja, ihr Konto wird morgen zurückgesetzt. Ich so, okay, das weiß ich auch, lesen kann ich, aber jetzt kannst du es bitte jetzt zurücksetzen, damit ich das jetzt machen kann, weil ich habe keinen Bock, das morgen zu machen, weil es ist Montag, ich muss arbeiten, bla.
Was heißt denn zurückgesetzt? Also hast du bis da, also was wollen die? Also,
kommt gleich. Okay. Und ich so, nee, geht nicht, bla, bla. Ich so, ja, toll, ihr seid kacke, aber danke für nichts, tschüss.
Mhm.
So, also er hat gesagt, ja, okay, alles klar, dann was soll ich jetzt da diskutieren? So.
Du musst halt Mittelkunde sein, damit ihr das am Sonntag machen vielleicht.
Ich bezahle ja schon für die Bums. Ja, so, jedenfalls, jedenfalls hatte ich dann Montagmorgen, wusste ich, okay, heute im Laufe des Tages wird irgendwas passieren. Und dann kam aber bisher noch keine Nachricht. Ich gehe morgens, steige ich aus dem Bus aus und wollte mir Kaffee holen. Halt so meine Karte dran und auf einmal ich so. Ich war zum Glück bei Meckes und das war so am Terminal. Mhm. Deswegen war es nicht schlimm, ich konnte einfach gehen.
Mhm.
Aber ich dachte mir so, ihr Verdammten. Also gucke ich in die App rein, auf einmal steht da, ihre Karten sind alle gesperrt. Machen Sie jetzt so einen Identifizierungsbums. Ich so, ja, hätte ich ja gestern schon gemacht, hätte ich jetzt Kaffee gegönnt. Also musste ich erstmal ohne Kaffee erstmal ins Büro gehen und dann sagen, okay,
aber
ich weiß ja nicht, was jetzt wie.
Wo ist 8 ja. Banken, Willi? Der 17 Karten in seinem 17 Bankkonten hat.
Ja, in dem Moment war ich, also ja, ich hätte noch irgendeine andere bestimmt gehabt, aber in dem Moment dachte ich mir, okay, komm, machst du es jetzt schnell. Mhm. Bin dann ins Büro, hab mich dann identifiziert und dann war alles wieder gut. Aber dieses, nicht einfach, also es gab nicht mal so Karenzzeit, weißt du, also nicht mal so von wegen, hey, machen Sie das in den nächsten 2 Wochen, ansonsten sperren wir Ihr Konto, sondern es war einfach knallhart gesperrt, so. Mhm. Ohne Push-Notification. Also es kam nicht mal so, hey, ihre Karten sind jetzt gesperrt, sondern es war einfach da. Ich habe es morgens nicht vorher gecheckt. Das hat mich genervt, aber gut.
Ich
hasse insgesamt N26 in letzter Zeit. Ja?
Hast du mit denen nochmal geschrieben deswegen?
So? Nö.
Also weil, erst will mich jetzt sehen, warum? Also warum musst
alles,
du
das? Alle paar Jahre machen die
erneuern?
Das. EU-Regulierung, okay. Ja.
Zweitens, warum kann man das nicht im Vorhinein machen? Warum muss es erst zur Sperrung kommen,
damit Keine
man
Ahnung.
Das machen kann? Weil du könntest ja locker sagen, ey, zu dem Zeitpunkt ist der Stichtag, ihr habt einen Monat davor Zeit. Also es wäre so, als würdest du beim TÜV, so, der TÜV läuft erst ab und danach kannst du da hinfahren und daher auf dem Weg dahin wirst du kontrolliert und kriegst einen Strafzettel. So, also das macht doch gar keinen Sinn.
Meine Vermutung ist, die haben ja relativ schnell europaweit expandiert, dann gab es aber, in jedem Land gibt es unterschiedliche Identverfahren, die quasi angeforderungsmäßig halt verpflichtend sind. In Deutschland ist es sehr hoch vom Standard, in Spanien, Italien, anderen Ländern nicht so hoch. Dann gab es riesen Beef mit der BaFin, weil die BaFin vor Jahren gesagt hat, so ihr könnt kein Geldwäsche quasi verhindern, ihr seid schlecht. Dann gab es einen Tadel, ist man jetzt nochmal, da gab es die BaFin, die war dann jahrelang bei denen mit dem Haus, hat wahrscheinlich alle Prozesse umgekrempelt und jetzt ist wahrscheinlich das deren Hardcore, entweder machst du es oder bist raus, keine Karenz, keine irgendwas Prozess. Ich gehe davon aus, das ist das Resultat dessen. Dennoch hätten die den Prozess ein bisschen entschleunigen können im Sinne von, hier, du hast 2 Wochen Zeit, ne, und dann ist halt raus so, aber, ne.
Okay,
das aber auf jeden Fall nervig, weil ich wusste, dass es passiert, ich wollte es verhindern, aber die haben mich nicht gelassen und dann hatte ich diesen Scheiße. Klar, ich hätte jetzt einfach den Kaffee trotzdem kaufen können und sonst alles gut, aber, ja,
aber doof einfach. Gerade bei
denen, stell dir vor, ich wäre irgendwie Taxi gewesen oder so,
keine Ahnung. Also gerade bei denen, wo eigentlich alles so automatisiert ist, warum dann nicht, und also es macht für mich, also ich sehe das Layout vor mir, wie unter dieser Nachricht eigentlich dieser türkise Button ist mit jetzt identifizieren.
Den habe ich gesucht,
So, also,
deswegen habe ich hier geschrieben.
Das macht einfach gar keinen Sinn, dass das nicht vorher geht. Also das verstehe ich wirklich gar nicht. Okay,
Service einfach. Komplett Banane.
Aber warum noch?
Was kurzer, kurze Randnotiz. Ich finde N26 so schlecht in letzter Zeit. Also jetzt, wo Trade Republic mit rausgekommen ist. Es gibt immer so Kleinigkeiten. Was mir aufgefallen ist, die haben auf einmal die haben so ein Delay eingebaut. Von einer Weile schon. Bei Transaktionen, die auf dein Konto kommen. Ich kriege immer, das ist immer ganz lustig, ich kriege quasi eine Benachrichtigung, gut, kann auch sein, dass die Gegenbank ist, aber ich gehe jetzt davon aus, ich kriege eine Benachrichtigung, wenn quasi mein Gehalt losgeschickt wird.
Da gibt es diese Ankündigung, dass das oben in Grau schon so drinsteht, meinst du?
Nee, das ist, das kriege ich von der Bank, die mein Geld losschickt. Die sagt, los.
Okay.
Und vor einer Weile war es so, ich kriege eine E-Mail, Geld ist unterwegs, Stunde später, fast schon später, bumm, es ist Gehalt da. Jetzt ist es immer mindestens 1-2 Tage verzögert. Wer weiß. Dann finde ich es krass, wie
könnte auch so ein Geldwäscheding sein, oder? Wenn dein Geld aus irgendwie Tadschikistan kommt bei deinen
Ja, weil es so viel ist wahrscheinlich. Es kommt aus Frankfurt.
okay. Ich dachte vielleicht, wenn du aus Estland kommen würdest, dass das dann irgendwie einen Check ist, braucht oder so.
Okay. Nee, und dann finde ich es mega krass, einfach wie wie heftig die bei den Zinssätzen auf ihrem Tagesgeld quasi die Sparkassenkarte ziehen. Also es gibt so letztens noch quasi so ein bisschen den Vergleich gehabt mit Volksbanken, Sparkassen und so Online-Banken. Und das so eigentlich hast du so diesen Preiskampf bei den Online-Banken. Die schmeißen, sagen hier 3, irgendwas Prozent auf Tagesgeld und die anderen werben mit mehr. Und dann hast du so die Sparkassen, die so ganz still und leise sagen, ja, bei uns gibt es 0,5% aufs Sparbuch. Und dann im Hintergrund liest du Pressebericht, Sparkasse Köln-Bonn, super geiles Geschäftsjahr, Millionenüberschuss. Und denkst du, ja, warum? Ihr Fucker. Also das finde ich einfach ethisch einfach nicht korrekt. Ja. So, wenn Banken halt so krass, ne, du kannst ja so ein bisschen Marge rausschneiden, aber früher waren es so 20 Basispunkte, beziehungsweise 200 Basispunkte, weil es gibt 3,5 so EZB.
Fett geworden.
Ja, aber was kriegst du ja bei Tagesgeld hier, bei selbst bei dem Plätt, wie ist das nochmal?
Metal-Ding.
Gold? Nee, Metal-Ding. Was kriegst du jetzt aufs Tagesgeld?
Ich glaube, irgendwas.
Immer noch,
ja. Ja, immer noch 3. Also ich glaube, es ist von 4. Okay. Also von 4, glaube ich.
Ja, gut, das ist ja normal. Das ist auf 3,5 müsste es mindestens mal runter sein.
Ich glaube, da ist es aber auch. Ich gucke nochmal nach. Ja? Kann ich der Folge nochmal gucken.
Alles gut. Ja. Aber jedenfalls habe ich das bei den anderen Modellen gesehen, dachte mir so, Leute, es ist irgendwie so ein bisschen.
Die anderen sind super krass, also, genervt.
Ja.
Ich habe viel Bilder
vorgestellt. Und insgesamt, die sind so desperate in ihrer App, ne? Also, Die haben jetzt einfach so die Navigation komplett geändert und haben jetzt quasi ihr Investitionsding komplett in die Mitte gepackt. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast.
Das liegt daran, weil ich mir jetzt letztes Mal das mal angeguckt habe. Ich dachte, deswegen haben sie es mir dahin gepackt.
Nee, es war vorher Teil von dieser ganz normalen, hier sind ihre Finanzübersicht, jetzt haben die das in die Mitte gepackt. Und die haben immer mehr so Moves, wo ich mir so denke, boah, das ist so. Ihr wollt einfach wahrscheinlich an die Börse. Ja, wahrscheinlich bereiten die gerade vor und spürst es so ein bisschen, weil. Was jetzt zählt, ist zu zeigen, dass die Geld verdienen können. Also zeigen, dass sie halt irgendwie halt groß genug sind, schwarze Zahlen schreiben können. Und ich habe das Gefühl, dass das merkst du in dem Produkt. Also, okay.
Aber das, da irgendwie, das könnte ja, also grundsätzlich kann sowas ja aber auch Potenziale haben, für dass sie jetzt endlich mal eine coole Plattform werden, sozusagen im Zweifel eigentlich, oder? Dass das so der Antrieb dafür ist. Aber dein Argument ist jetzt quasi so ein bisschen. Die werden zusätzlich zu einer normalen Bank dadurch so ein bisschen. Also
unterscheidet sich nicht mehr von der Sparkasse.
Ja, okay.
Also sowohl im Angebot, also die Qualität des Angebots ist nicht herausragend besser. Das Einzige, was die jetzt machen, ist halt diese Unterkonten. Das haben die ganz smart gelöst mit diesen Gemeinschaftsunterkonten und so.
Ja. Bisschen Krypto,
davon ist
was
es
aber auch mittlerweile.
Also ja, kann mittlerweile die Comdirect, die Commerzbank auch. Also entweder haben die anderen jetzt quasi wieder quasi Boden gut gemacht oder N26. Ich glaube, sie sind einfach langsam, der Rest hat zu. Also irgendwie ist es gibt kein Aspekt mehr, wo ich sage, wow, das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer von damals. Also es wird so ein bisschen die Bank, die so alle anderen platt macht. Ich glaube, die haben diesen Spirit nicht mehr. Ich glaube, die sind nicht mehr auf, wir machen alle platt, sondern eher, okay, wir sind jetzt profitabel irgendwann und dann verkaufen wir einen Teil und dann war es das. So ein bisschen denen fehlt so ein bisschen die langfristige, was wollen wir eigentlich reißen, Mission, glaube ich. Was schade ist, weil die hatten das Potenzial dazu.
Ja, die Frage ist, kann man das in Europa sozusagen überhaupt so das in cool quasi werden? Also ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, weil zum Beispiel Apple bietet ja auch dieses Apple Card, keine Ahnung, Apple, Apple Cash, wie auch immer, an, sozusagen. Und die kriegen das ja irgendwie in Europa auch, ich weiß nicht, ob sie es nicht wollen oder sie kriegen es nicht hin sozusagen, aber es gibt es ja, glaube ich, in Amerika seit 3-4 Jahren bestimmt so langsam, oder? und hier gibt es das ja trotzdem nicht. Und das ist für mich immer so das Argument gewesen für, okay, so Bankenwesen ist hier einfach noch sehr reguliert und sehr klar bei den Banken sozusagen. Und sobald irgendwelche Firmen sagen, hey, wir machen auch so ein bisschen Bankstuff nebenbei, wird es irgendwie nicht cool. Dann dürfen wir es irgendwie nicht. Und wenn jetzt N26 sagt, okay, wir sind als Bank gestartet und wollen jetzt so ein bisschen cooler werden, indem wir noch, keine Ahnung, was irgendwie anbieten sozusagen, dass da dann auch der Riegel vorgeschoben wurde? Oder hältst du es eher für wahrscheinlicher, dass sie einfach groß und langsam geworden sind sozusagen?
Ich glaube, die haben nicht so, ich glaube, denen fehlt so ein bisschen der, wie soll ich sagen,
der
Predator, denen fehlt so eine klare Richtung. Das sowieso, also ich glaube, wenn die mich jetzt, also ich glaube, die hatten, das ist interessant, die hatten relativ viele Wechsel im Produktbereich, also die hatten relativ früh auch ein CPO eingestellt, also quasi auf der Vorstandsebene jemand, der für Produkt forscht. Also, was irgendwie absurd ist bei einem Startup, was brauchst du halt einfach.
Okay.
Eigentlich, das brauchst du eigentlich nie, aber auch gerade nicht so früh. Und die haben relativ viele Wechsel gehabt.
Mhm.
Also, die haben relativ häufig, diese Position wurde gefühlt im Quartalstakt irgendwie neu besetzt, was schon sehr viel sagt. Die haben versucht, auch quasi ihre ganze Krypto-Geschichte in-house zu bauen.
Mhm.
Hat aber zu lange gedauert, haben sie es nicht mehr, haben sie nicht in-house gemacht. Die haben versucht, ihr ganzes Depot-Geschäft in-house zu machen, haben sie dann auch abgebaut und haben dann mit Upvest oder irgendeinem anderen Startup quasi kooperiert. Mhm. Also die haben quasi immer wieder, die haben von sich aus, ich glaube, ihre Produktstrategie war es, wir nehmen so Bankenbereiche, also zum Beispiel wie Investitionen, Depot, und bauen das komplett von den Pike auf selbst.
Mhm.
Und wir machen möglichst viele coole Integrationen in moderner Software-Landschaft, so Apple Pay und Co.
Ja.
Aber das ist keine Vision, das ist eher eine, okay, wie machst du etwas und nicht, was willst du damit erreichen?
Mhm.
Und ich glaube, das fehlt denen tatsächlich, weil es gibt so verschiedene Ansätze, die du fahren kannst im Bankbereich. Du kannst zum Beispiel sagen, was wir erreichen wollen, ist, wir möchten quasi, weiß ich nicht, Konsumentenfinanzierung ultra günstig hinbekommen. Und wir bauen,
also sind so dieses
Ratenzahlen, also beispielsweise, du willst zum Beispiel sowas, ne, du willst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Sofa kaufen oder du willst irgendwie, weiß ich nicht, ein Auto finanzieren oder irgendwas und du versuchst halt möglichst halt die geilsten Zinssätze anzubieten.
Mhm.
Nicht, weil du der Discounter sein willst, sondern weil du sagst, hey, du baust halt eine Technologieplattform, die es irgendwie möglich macht, halt besser zu sein als alle anderen, weil alles automatisiert läuft und so weiter. Das heißt, du kannst der Hinsicht sagen, ich mache Sachen für Menschen in dem Sinne günstiger, als dass ich sage, meine Finanzierung ist günstiger als alle anderen.
Also nach dem Motto, wenn du einen 500-Euro Konsumentenkredit hast, kriegst du den bei uns automatisiert eigentlich, weil ne, wir kennen relativ viele von deinen Ein- und Ausgaben, kriegst du automatisch, deswegen sparen wir uns den Prüfer, der checkt, ob das für dich okay ist und deswegen ist er vielleicht günstiger als bei anderen sozusagen.
Zum Beispiel.
Okay.
So. Oder du sagst halt, okay, was wir halt gut machen wollen, wir möchten irgendwie insgesamt einfach sagen, wir können Premium-Bankdienstleistungen anbieten, also im Zahlungsverkehr, im Konto, Girokonto-Bereich für viel günstigeren Preis zum Beispiel oder ein viel bessere Produkt-Kombo. Wo du jetzt sagst, okay, was kriegst du für 10er bei N26 versus was kriegst du für 10er bei der Sparkasse?
Ja,
und
ja. Das ist,
ne, da könntest du dann sagen, gut, dein Vorteil könnte es sein, dass du so groß skalierst und so viel Technik und Automatisierung drin hast, dass du sagst, du kannst halt entweder für den gleichen Preis viel mehr anbieten oder halt für einen wenig kleineren Preis halt einfach
das Gleiche.
das gleiche anbieten.
Das war ja sowas. Früher so eher oder so ein bisschen halt so, dass man gesagt hat, früher war das gleiche angeboten, plus irgendwie, was noch das Argument war, aber oft so Auslandsabhebung umsonst.
Genau.
Dafür ja. hast du irgendwie einen Kauf genommen, dass du nur 4-mal im Monat Geld abheben kannst, kostenlos. Wo du sagst, ja, ist für mich ein Trade, auf den ich irgendwie eingehe, dafür habe ich ein günstiges Konto und das irgendwie cool funktioniert quasi. Ne? Und das ist
aber diese Auslandsgeschichte haben die auch stark genervt am Ende des Tages. Ja. Also das sind sie jetzt auch nicht. Das ist auch nicht die Nomaden-Traveler, reise viel Geschichte. Dann und das ist jetzt, finde ich, das ist somit eigentlich, finde ich, eins der starksten Leitmotive, die du als Bank dir geben kannst, ist, dass du sagst, du willst quasi deinen Kunden helfen, Vermögen aufzubauen oder halt irgendwie zu sparen oder halt irgendwie was zur Seite zu legen oder in irgendeiner Form oder halt sich einen krassen Traum zu erfüllen. Und da hatten die so viele Möglichkeiten gehabt, zu sagen, hey, wir haben jetzt Tagesgeldkonten, wir haben jetzt Investitionen. Warum habe ich 15 Spaces, die nicht miteinander verrechnet werden? Warum muss ich entscheiden, ob ich in Space Geld reingehe und keine Zinsen bekomme oder ob ich das in das Tagesgeldkonto, wo ich. Also warum gibt es kein Tag, warum ist nicht jedes Konto Tagesgeldkonto? Ja. Warum ist das Girokonto kein Tagesgeldkonto?
Ja,
Fragezeichen. Und da könntest du sagen, du hast deine langfristige Vision ist es, du willst jetzt nicht kurzfristig halt eben durch die Zinsdifferenz halt deine Bilanz stärken, sondern du willst halt gucken, dass deine Kunden halt möglichst viel Geld zurückbekommen. Und dann quasi sagen können, hey, ich kann mir jetzt, weiß ich, den Schrank kaufen oder neu Dyson, weil es so fucking expensive ist. Also es gibt so viele so Dinge, wo du sagen kannst, ne, du hast so kleine Dinger, die einen Unterschied machen. Und ich glaube, die sind einfach an einem Punkt, wo wir sagen, ja, wir wollen halt Europas geilste Bank werden. Wir sind jetzt europaweit skaliert. Wir haben jetzt ein tolles Angebot. Ist ja nicht schlecht, aber ein tolles Angebot. Und was du? Und irgendwie
wir geben uns mit der Mittelklasse jetzt so zufrieden quasi so ein bisschen. Wir sind etabliert und jetzt funktionieren wir und alles andere wäre zu riskant, vielleicht jetzt noch weiter zu gehen. Vielleicht.
Okay. Ja, ich glaube, die haben einfach, ich weiß noch nicht genau was. Ich könnte jetzt sagen, wir haben jetzt Krypto, wir haben jetzt Investor, okay, aber Krypto ist nicht so geil gelöst, weil du kannst das Zeug nicht wegschieben, zum Beispiel. Also es ist halt eigentlich nur, also es sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, du bist halt nicht der Beste im Krypto, du bist nicht der Beste im Investieren, dein Tagesgeldkonto ist bei weitem nicht das Beste. Also du kannst nichts richtig gut, du hast jetzt viele Dinge, die so halbwegs okay sind. Mhm. Und das ist so mein Fazit jetzt, ich bin jetzt nicht mehr so. Also, ich freue mich jetzt nicht, wenn die ein Update machen. Ich denke, wird eh nichts Spannendes kommen, wahrscheinlich.
Ja. So gibt es dem Heildruiden auch gerade mit dem aktuellen World of Warcraft-Patch. Der wird erst morgen früh wieder gebufft, damit wieder Einladungen in Raids kommen.
Damit die wieder was kann, ne?
Ja. Deswegen, vielleicht kommt ja der N26-Buff auch bald.
Das wäre cool, auf jeden Fall.
Aber weil du jetzt gerade noch Trading Public gesagt hast, würdest du jetzt sagen, gibt es denn da jetzt quasi andere, die das jetzt sozusagen diese Rolle übernommen haben? Oder merkt man, dass jetzt einfach generell dieses Geschäft so ein bisschen stagniert ist, dieses Geld-Bankengeschäft, weil es einfach gerade nicht so sexy ist und irgendwie machen alle das Gleiche und es ist irgendwie nicht so spannend? Oder kriegen die das ganz gut hin?
Was, glaube ich, bei Trade Republic ganz spannend ist, ich habe da so einen Podcast gehört von dem Hauptinvestor und dem Gründer. Und die haben halt beide so ein bisschen erzählt, was die vorhaben und wo die hinwollen. Und die haben halt, einen Zeithorizont für sich selbst ausgewählt, sowohl von Investorenseite als auch von Gründerseite, der halt super lang ist. Also die versuchen quasi jetzt generationsbegleitend quasi Menschen von, du bist jetzt 20 Jahre alt, du öffnest ein Depot, bist du zu, wir bringen dich bis zur Rente und gucken, dass du eine geile Rente hast.
Okay.
Aber halt nicht mit Rürup und Riester und die ganzen privaten Vorsorgen, sondern hey, wir helfen dir quasi jetzt ein Vermögen aufzubauen, indem wir es dir halt möglichst leicht machen, quasi Geld zu investieren und so weiter und so fort. Das ist halt erstmal so eine ganz coole, einfache Vision.
Ja. Aber das klingt doch eigentlich erstmal, wie es jetzt gerade bei jeder Bank, dass es so ein bisschen gibt, diese, du kannst 3 Sparpläne anlegen, wir kümmern uns um dein Geld, sag mir nur, ob du mittel, hoch oder wenig risikofreudig bist, oder? Das gibt es ja bei N26 auch, das könnte man ja genauso verkaufen, die Idee, dass du sagst, hey, du musst dich um nichts kümmern.
Das stimmt.
Du kannst einen Sparplan machen, 50 Euro im Monat kannst du zur Seite legen und wir kümmern uns um das für dich so ein bisschen, oder?
Ja. Der Unterschied ist, glaube ich, wenn du das ernst meinst, also wenn du sagst, das ist wirklich unser Ziel, wir wollen das wirklich jetzt quasi, wir wollen Kunden im Zweifel halt 60, 70 Jahre begleiten, dann ist halt die Frage, was sind so die kleinen Entscheidungen im Alltag, die du triffst, die dein Produkt betreffen, die quasi in diese Vision reinpassen oder die im Konflikt dazu stehen?
Ja.
Und was, glaube ich, Trade Republic relativ konsequent macht im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu N26 ist, dass die zum Beispiel so Sachen machen wie, dass dein Verrechnungskonto dein Girokonto ist und dass es automatisch immer verzinst wird. Das heißt, also das sind so Kleinigkeiten. Ne?
Ja.
Oder dass sie sagen, hey, wir incentivieren dich, indem wir sagen, Sparpläne ist gratis, Transaktionen kosten Geld. Das heißt, Wenn du sparst und regelmäßig, dann on us. Wenn du aber selber jetzt ein bisschen gambelst und rein raus, dann mach das gerne. Wir bieten dir die Plattform, aber es kostet dich halt Geld. Mhm. Oder so Sachen wie, wenn du mit unserer Karte bezahlst, dann wird quasi Teil des Umsatzes, den wir eigentlich in unsere G&V, unseren Gewinn- und Verrechnungstopf reinschmeißen, den geben wir dir zurück und der geht aber in den Sparplan. Den kannst du nicht Cash haben, sondern der muss in einen der Sparpläne reinlaufen, den du mindestens mit so und so viel Euro besparst.
Also vermögenswirksame Leistung, Backbank, so ein bisschen.
So ein bisschen. Ja. Und das sind so, genau, das sind aber so Kleinigkeiten, ja, wo du merkst, da jedenfalls das, was die sein wollen, passt mit deren Produkt irgendwie beieinander. Und das ist das, was ich glaube, was halt, wie gesagt, N26 fehlt, weil da fehlt denen so ein bisschen die, was wollen wir eigentlich sein? Und deswegen sind die Produkte so random. Die können nichts, wie gesagt, richtig super gut und nichts richtig schlecht. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, willst du ein Produkt machen, was extrem gut ist in einem bestimmten Bereich, dann musst du halt auch, wie gesagt, Entscheidungen treffen, die dir vielleicht kurzfristig schaden. Mhm. Also wie bei Trade Republic zu sagen, hey, ich könnte halt pro Bezahltransaktion auch den 1% auch in meine eigene Tasche packen, mache ich aber nicht, weil ich über, weiß ich, 20, 30 Jahre Kundenbeziehung das Fünffache raushole. Und ich glaube, das sind so Entscheidungen, die bei N26 schwierig zu treffen sind. Mhm. Weil wahrscheinlich von oben gesagt wird, hey, wir müssen jetzt gerade einfach nur Bilanz stärken. Macht alles, was Cash bringt. Mhm. Und dann machst du halt, dann, am Ende bist du die Sparkasse.
Ja.
Weil die halt aktuell auch in einer Unternehmensphase ist, wo es nicht mehr darum geht zu sagen, wir werden jetzt das nächste große Ding, sondern hey, wir bleiben am Leben. Wir machen gute Geschäftszahlen jedes Jahr und alles andere ist nebensächlich.
Ich kann mir das Einzige vorstellen, ich habe halt zu wenig andere Banken probiert. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was ja auch so ein bisschen das Argument für Kera und mich denke sozusagen so ein bisschen ist und war, dass die halt vielleicht dieses Spaces-Ding am besten gelöst haben gerade und damit man sagen könnte, wenn man jetzt sagen, also wenn ich jetzt deren Strategie schreiben würde, wäre ich jetzt der, okay, ihr seid halt die Bank für so junge Paare oder sowas in die Richtung, so die halt irgendwie gemeinschaftlich Konto haben wollen, das möglichst einfach und irgendwie mal sich so ein bisschen die Finanzen strukturieren wollen, bla bli blub, und nebenbei noch so ein bisschen investieren wollen und keine Ahnung was. Das ist alles möglich irgendwie bei uns, ohne dass du noch drei andere Bank-Apps brauchst und so weiter und so fort. Ist aber die Frage, ich habe das Gefühl, Spaces sind jetzt nicht der USP, sondern das hat halt mittlerweile fast jede Bank. Ich weiß halt nur nicht, ob sie es so gut gelöst haben, ob es so gut funktioniert, Zweifel, das weiß ich ja nicht.
Ich glaube, N26 hat es echt noch gut gelöst, aber die haben es, da ist auf jeden Fall noch Potenzial
drin. Genau, und das ist die Frage, ob es.
Und die Frage ist halt, worauf fokussieren sie sich als nächstes? Ne? Sind das eben, machen wir die Spaces halt ultra geil oder machen wir jetzt doch mehr Fokus auf Invest, weil das halt Kohle abwirft? Mhm. Und,
ja.
Das Interessante ist, es gab Anfang des Jahres gab es ein neues Gesetz, was quasi das Geschäftsmodell von Trade Republic so ein bisschen zerstört hat.
Okay.
Was die eine Weile gemacht haben, ist, die haben halt gesagt, okay, unsere Trades sind halt gratis, aber wir die Information darüber, was bei uns getradet wird, wird quasi an Drittunternehmen verkauft.
Ah, spannend.
In der Regel okay. An Hedgefonds. Mhm. Das war dieses, so ein bisschen dieses Frontrunning-Prinzip, wo du einfach sagst, ne, das sind unsere Orderlisten, die geben wir weiter, die sehen, da steigt schon, und dann hast du im Zweifel schlechteren Kurs bekommen, weil jemand anders quasi vorgelaufen ist und das antizipiert hat. Mhm. Ist so ein bisschen, das ist für Kleinanleger halt scheißegal, ja. Für Großanleger ist das ätzend. Ja. Und ich glaube, darauf haben die halt so ein bisschen spekuliert, ob sie sagen, gut, wir haben dann vielleicht nicht den perfekten Kurs oder wie auch immer, aber das passt schon. Das darf man jetzt nicht mehr in Europa. Mhm. Und jetzt sind die wiederum gezwungen, was Neues zu machen oder halt ihr Geschäftsfeld auszuweiten. Das heißt, jetzt so ein bisschen dieser Gedanke von wegen, okay, wir machen jetzt die Vorbereitung auf die Rente. Ja, aber wir müssen auf dem Weg auch ein bisschen Geld verdienen. Und wie machen wir das? Wahrscheinlich machen wir jetzt Girokonto. Mhm. Und deswegen ist jetzt spannend, weil das nächste Produkt, was die wahrscheinlich machen, was ich jetzt natürlich finde, wäre jetzt zu sagen, hey, wie können wir das Girokonto geiler machen und Zahlungsverkehr halt ankurbelt, wie bekloppt. Und das Space ist eins der No-Brainer-Produkte, aber bei denen wahrscheinlich dann wieder voll im Hintergrund Langfristigkeit, dann sind Spaces wahrscheinlich trotzdem alles Teil deines, also Space kann ja virtuell sein.
Ja,
das muss ja kein separat. Und im Grunde genommen ist es nur ein Interface. Unterschied. So, du hast halt ein Konto im Hintergrund, das ist dein 3,5% Zinskonto und das ist einfach 5 Interface-Elemente und im Hintergrund ist es trotzdem nur ein Konto, das ist völlig fein.
Und rein theoretisch kannst du ja selbst dann unterschiedliche IBANs vergeben, also weil die ja dann nur für dich sozusagen, also du könntest ja, also in meinem Kopf, ich habe keine Ahnung, ob das bei Banken so funktionieren könnte, aber angenommen, es geht irgendwie nicht, weil, also dass die ganzen Spaces, die zum, sag ich mal, zum Tagesgeldkonto gehören, deswegen Zinsen draufgehen, geht nicht, weil die jetzt bei N26 Dings haben können, die IBANs haben können, dass das einzelne Konten sozusagen sind. du könntest ja trotzdem aber, also, kann ich mir vorstellen, sowas bauen, dass du eine Oberfläche hast und sagst, okay, hinter dem allen liegt erstmal das Tagesgeldkonto und dafür, auf dem Tagesgeldkonto, legst du Ebenen an, die halt quasi diese Spaces sind und denen gibst du eigene IBANs, wohinter dann aber immer die IBAN des Tagesgeldkontos liegt und das machst du im Hintergrund, dass es halt der Kunde sozusagen gar nicht machen muss und merkt. Das würde ja funktionieren.
Im Zweifel, wenn es regulatorisch nicht anders geht, dass du sagst, du musst es, also musst es physikalisch getrennt haben, weil es separate Konten sind.
Okay.
Kannst du im Zweifel auch sowas machen, dass du sagst, du hast einmal die, du hast das Geld quasi verteilt.
Mhm.
Es ist aber trotzdem im Hintergrund auf das Tagesgeldkonto, wird jeden, also wird in der logischen Sekunde quasi sofort wieder aufs Tagesgeldkonto gepackt. Mhm. Du hast trotzdem die 300 Euro auf dem Space
mhm.
und sobald der Space irgendeine Transaktion abruft,
kommt das
holt
daher.
Sich der Space ja. kurz. Und dann machst du halt intern die Verrechnung.
Ja.
Das sind alles so Sachen, die kannst du halt im Zweifel lösen,
ja.
glaube ich.
Denke ich auch.
Sehr wahrscheinlich. Aber das ist halt sowas, wo du halt sagst, aber warum sollst du den Aufwand machen, so dir so ein komplexes System zu überlegen, dass sowas löst.
Mhm.
Und wie gesagt, ich glaube, da fehlt so ein bisschen die richtungsweisende Vision fürs Unternehmen, zu sagen, ja, wir wollen das halt besonders geil machen, mhm. weil wir eben 30, 40 Jahre zum Beispiel mit unserem Kundengeschäft machen wollen. Und ja.
Ach, gäbe es eine Product Owner, die sowas machen könnten?
Vielleicht also nicht, aber ich glaube, das
geht. Sorry.
Ich glaube, die Leute haben das alle im Hinterkopf, ja. wollen das alle machen, aber ich glaube, es ist halt jetzt gerade so eine Phase und bei Entity Six ist ja auch wie alt? 6, 7, 8 Jahre alt oder so?
Aber länger schon, mal. Oder? Ich würde auch schon fast sagen,
ja. 10. Ja. Und die haben halt wahrscheinlich am Anfang relativ viel auch Mitarbeiterbeteiligung gemacht und den Mitarbeitern gesagt, hey, du kriegst jetzt Anteile im Unternehmen, das ist ja alles schon gut. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo man einfach sagt, okay, jetzt willst du halt die Leute auch mal
mhm.
also belohnen für die ganze harte Arbeit und das muss jetzt bald mal passieren.
Also im besten Fall ist halt so eine Plateauphase, dass man sagen kann, jetzt ist irgendwie 1, 2, 3 Jahre durchatmen und dann muss man den Spirit wieder entwickeln, weiterzugehen, wenn man das kann.
Ja, also meistens, also in der Regel versuchst du halt relativ schnell zu sagen, okay, lass mal schnell profitabel werden für ein paar Quartale, lass mal schnell irgendwie verkaufen oder an die Börse und dann können wir wieder,
mhm.
aber dann diktiert der Börsenkurs so ein bisschen auch mhm. dein, also eigentlich ist es schwierig.
Ja,
ich glaube, da musst du dir halt die Investoren reinsuchen, die halt sagen, oder du musst deine Mitarbeiter anders kompensieren, dass du sagst, du hast nicht diesen Druck dahinter.
Mhm.
Weil ich glaube, wenn du was aufbauen willst, was halt irgendwie 20, 30 Jahre braucht, bis es halt so richtig, bis die Maschine rollt,
ja.
dann musst du aber von Anfang an diese Erwartungshaltung bei deinen Investoren setzen, weil mhm. dann kriegst du im Zweifel andere als Boot, als diejenigen, die sagen, hey, wir sind in 7 Jahren an der Börse, dann mhm. habt ihr euren Exit und könnt alle eincashen. Und ich glaube, das ist so, deswegen ist halt die Strategie halt wichtig vom ersten Tag an, weil die passt du nicht mal so eben in einem Quartal mal so eben an und dann, ja.
Ja, verstehe ich. Welche Strategie fährt denn Dyson gerade?
Dyson hat den Gründer ersetzt durch irgendeinen so komischen Manager, der hat irgendwie so im Automotive-Bereich hier so Land Rover, Jaguar, mhm. irgendwas gemanagt, irgendwas, whatever.
Mhm.
Der macht jetzt Dyson, so.
Das ist eine neue CEO. So ein Luftfilter im Auto ist ja auch nichts anderes als ein Staubsauger eigentlich.
Ja, das Problem ist, das ist halt, glaube ich, das Grundproblem ist, das ist so ein Typ, der hat halt sein, der weiß halt, was, wie man Unternehmen halt führt,
mhm.
aber das ist ein Manager.
Mhm.
Und der ist getrieben durch was? Der ist getrieben durch die Investoren, denen der Bums gehört und die sagen, wir wollen halt coole Dividende kassieren, wollen das Unternehmen halt ein bisschen wächst, so. Das ist nicht getrieben durch, hey, ich habe eine Vision für dieses Produkt oder ich will was Cooles aufbauen und so weiter. Das hatte der Kunde, damit hat er Dyson groß gemacht. So. Eines Tages ist er aufgewacht und gesagt, ich mache jetzt einen Staubsauger für 800 Euro. Und niemand auf der Welt kannte diese Kategorie. Und irgendwer hat er gesagt, okay, klappt, finden wir geil, machen wir, okay, whatever.
Irgendwie wird es so dumm sein, das kaufen.
Jedenfalls ist, genau. Und wenn Leute das kaufen, dann werden wir denen eine geile Experience bieten und zusehen, dass sie halt irgendwie diesen Kauf nie bereuen. So. Vor 3, 4 Monaten beim Saugen drückt die Taste, geht wieder aus, drückt nochmal die Taste und geht wieder aus.
Also Akku würde
okay.
man testen, würde man vermuten sozusagen.
Ja, genau so. Erstmal so, okay, vielleicht irgendwie dreckig, vielleicht, also ne,
mhm.
Anleitung genommen, so nach Handbuch quasi einmal sauber gemacht, alles, was irgendwie dreckig sein konnte, einmal komplett, ne, nach Anleitung. So, sauber, aufgeladen, nächster Versuch. Angemacht, ausgegangen, angemacht, ausgegangen. Und immer beim dritten Mal läuft es dann durch.
Mhm.
Okay. Okay. Aber vielleicht ist das so ein Hiccup, so vielleicht, keine Ahnung, warte mal so ein paar Tage, vielleicht
Software-Update. Ist er wieder weg.
Ja. Ja, ist natürlich nicht weggegangen. So. Mhm. Und dann irgendwann mal im Internet mal geschaut.
Auch keine Fehlermeldung,
dann, sorry.
Auch keine Fehlermeldung, die oben.
Nee, keine Fehlermeldung, nichts.
Weil wir hatten
das mal im Internet geschaut.
Beim Umzug, ja. Als oben der Filter zu war quasi, weißt du, dieser Filter. Ja. Dann hat er aber immer gesagt,
oder ja, sagte die halt, hey, genau. Putz mich.
Genau.
Genau. Ja, aber das war's leider nicht. Okay. So, und dann im Internet mal geschaut, ein Modell eingegeben, bla bla bla. Und auf einmal so Reddit, Dice Forum, Twitter. Überall kommt diese Sachen. Und ja, lange Recherche, aber dann irgendwann rausgefunden, dieses spezielle Modell hat irgendeinen Fehler in der Elektronik. Das ist irgendwie zu sensibel auf Staubbelastung reagiert. Und es gibt so eine Ausschaltmechanik, die halt sagt, wenn quasi Filter voll und wenn irgendwas, dann schalte dich lieber aus, ja, bevor du irgendwie so Feinstaub irgendwie inhalierst, der dich dann umbringt. So.
Das wollte ich mir gerade sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So je technischer, moderner solche Dinge irgendwie vollgepackt werden, desto mehr so Sicherheitsbarrieren gibt es ja auch ganz oft. Oder so dieses, der geht nicht an, wenn der Filter nicht ganz reingedreht ist zum Beispiel. Und irgendwo ist das ja, das Ding ist ganz stümperhaft, aber irgendwo ist es ja verankert in der Technik sozusagen. Und es kann ja immer also quasi sein, dass das richtig zu ist, aber nur dieser Sensor sozusagen rumspinnt. Und davon gibt es wahrscheinlich 10 Sensoren. Und je mehr du davon hast, desto mehr können quasi Fehler haben, so ein bisschen, ne?
Genau. Und es kann ja auch, ein Sensor ist ja auch entweder super, super leicht zu triggern oder halt zu triggern oder halt eben nicht. Mhm. So. Jedenfalls rausgefunden, dieses Modell hat halt Problem, dass dieser Sensor, der halt dafür zuständig ist, halt einfach mit der Zeit irgendwie zu sensibel wird, zu sensitiv wird und auf einmal, deswegen geht der halt immer wieder aus.
Mhm. Okay. Er hat quasi einen Burnout. Dann, er ist zu sensibel geworden über die Zeit.
Ja. Jedenfalls dann auch schon, anders war das Blöde, dann auch schon so zwischen den Zeilen und teilweise sehr explizit auch gelesen, ja, könnt ihr vergessen, die schicken euch Ersatzteil, das wird nach ein paar Monaten auch irgendwie das gleiche Problem haben.
Oh nein.
Okay. Aber, du hast ja Garantie.
Ja.
Und du hast ja Geld dafür bezahlt und deswegen, naja. Jedenfalls angerufen, Dyson Hotline, weil Chat komplett eine Katastrophe, weil du kannst halt nur über diesen Chat reden, dann hängst du halt dann in so einer Chatschleife drin. Also da wird dir gesagt, ja, es meldet sich gleich jemand bei Ihnen, nachdem du 15 Mal gesagt hast, ich muss mit Menschen reden, diese FAQs helfen mir nicht. Mhm. Und dann war da so ein Wartefenster offen und ich habe halt gesagt, okay, parallel rufe ich da halt an, weil was zuerst getriggert wird, wird halt dann gewinnt. Und dann war es am Telefon und ich so, ja, folgendes Problem, bla bla, ne, bevor sie fragen. Halbe Stunde.
Eieiei.
Also ultra lang.
Oh nein.
Egal, ich habe nebenbei gearbeitet, hast gedudelt und irgendwas.
Oh, ich hasse das.
Ja. Und dann direkt so antizipiert, was jetzt auf mich zukommt, direkt gesagt, bevor sie irgendwas sagen, ich habe das Ding komplett gereinigt ich habe das neu geschattet, es ist nicht der Akku, ich habe alles durchgecheckt, alle Fehlermeldungen, die sie mir jetzt von ihrer Checkliste durchlesen, alles gecheckt, komplett. Ich habe auch im Internet recherchiert, das ist so eine Art bekanntes Problem bei diesem Modell. Ne? Wissen sie auch, also was ist die Lösung?
Sie so, weiß es wahrscheinlich also nicht, weil sie keine Ahnung hat, oder? Weil sie ja, also
doch, die so, ja, geben sie, ne? doch, die so, ja, geben sie mal die Gerätenummer und dann so, ja, stimmt, das ist, ja, sie aus. So, okay, cool. Mhm. So, ja, ich bestelle ihnen gleich das Ersatzteil, sie kriegen eine E-Mail und dann steht da drin so, Bestellung erfolgt und dann kriegen sie das nach Hause geliefert und dann tauschen sie es aus und, also, das Hauptsaugorgan quasi kriegen sie ausgetauscht und dann ist alles tutti. Ich so, okay, das war easy, weil mehr kann ich jetzt im Moment ja auch gar nicht so fordern.
Ja, und soweit erstmal ja so gut, weil wenn die den Fehler selber erkannt haben, würde man davon ausgehen, okay, das war so eine Charge, ganz am Anfang hat nicht funktioniert, Modellnummer bis funktioniert nicht und dann ab dem Modell klappt das und dann kriegst du das neue Modell.
So. Die wussten Bescheid. Ja. Also es war jetzt nicht irgendwie groß irgendwie so, aber vielleicht ist es, alles klar, okay, gut. Ich so, okay, cool. Bestellung erfolgt. Ich so, E-Mail ist schon da. Perfekt, cool, danke schön. Dann werde ich jetzt wohl ein paar Tage warten und dann ist gut. Ich so, sie kriegen noch eine andere E-Mail mit der Versandbestätigung. Ich so, ja, okay, dann kommt die denn morgen, nächste Woche. Ja, im Moment ist das Teil nicht lieferbar. Wenn sie sagen, im Moment, wie lang ist dieser Moment? Reden wir über einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich so, Moment mal kurz. Wenn ich jetzt auf Ihre Website gehe gerade, das mache ich gerade, ich gehe jetzt gerade auf Ihre Internetseite, dann kann ich dieses Modell ja kaufen.
Ja.
Das heißt, Sie haben diese Dinge ja irgendwo in irgendeinem Lager. Und wieso ist das nicht lieferbar? Also, sie können ja das Gerät liefern. Wieso können sie dieses Ersatzteil nicht liefern? Sie könnten ja theoretisch eine Box aufmachen. Ich weiß, dass sie das nicht dürfen, aber sie könnten eine Box aufmachen, wie das hier schickt. Ja, ja, das
ist so einfach, zwei separate
Ausreden. Ich so, okay, gut, dann warte ich jetzt. Dann meinte sie, ja, wenn es in zwei Wochen noch nicht nicht da ist, dann melden sie sich nochmal. Ich so, okay, zwei Wochen.
Alles das finde ich immer schon scheiße. Warum sagen die dann nicht, die melden sich nochmal in zwei Wochen? Das nervt mich immer. Ja. Weil die könnten es ja genauso tracken und wenn die sich um ihre Kunden kümmern würden, dann würden die in zwei Wochen anrufen. Das nervt.
Ja. Ja. So. Zwei Wochen später halt noch nichts gekommen, ist wieder Chat aktiviert. Ich hatte zum Glück so eine Tracking-Nummer, Telefon aktiviert. Beides irgendwie so wieder parallel laufen lassen. Ich so, hey, ich bin's wieder. So,
Gold.
War ich schon scheiße genug. So, wann ist das Ding jetzt da? So, ne? Also, so, es müsste machen, sagen Sie mir jetzt mal ein Datum, weil
ich muss
dann habe ich ja gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Staubsauger und Sie müssen erstmal fünfmal probieren, bis der angeht. So eine Woche können sie das machen, eine zweite, dritte Woche, irgendwann platzt ihr Geduldfaden, irgendwann werden sie aggressiv. So, können sie das verstehen? So, das ist nicht, also es ist nicht so, oh, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, also das Licht leuchtet weniger oder so. Also irgendwas, es ist nichts, also es nervt wirklich und so, ich muss ja nur wissen, geben Sie mir nur so ein Datum, damit ich irgendwie weiß, dann ist der Schmerz vorbei. Ich brauche ja nicht mal, sagen Sie mir nicht, dass es heute geschickt wird, weiß ich, aber nur ein Datum, ja, kann ich Ihnen nicht geben.
Nein,
so,
immer noch nicht.
Jetzt, ich so, was soll ich denn jetzt machen? So, sie sagen mir, so, sie können das nicht liefern. Ich weiß, dass sie die Dinger auf dem Lager haben. Also, was ist Garantie. Jetzt das Problem? Also, ne, ich habe Garantie. So, sie müssen diesen Garantiefall ja auch lösen. So, irgendwas muss ja passieren. Ja, ich werde das mal intern weitergeben und bla bla bla. Oh. Und vielleicht können wir da was machen. Ich so, an wen geht? Also, ich so, ach, sie wissen doch was jetzt als nächstes passiert. Was passiert als nächstes? Ja, die Kollegen melden sich, bla. Es gibt ja mal die Möglichkeit eines Austauschgeräts, bla bla. Ich so, aha. Ich so, ist das jetzt eine neue Info, dass die Dinger nicht lieferbar sind? Warum haben sie beim, nicht vor zwei Wochen schon gesagt, es kommt ein Austausch? Warum muss ich jetzt battlen? Warum muss ich jetzt diese ganze... das ist jetzt, wir wussten nicht, dass es so lange dauert. Ich so...
Als ob. Okay. Das haben die auch schon Wochen davor anderen Kunden gesagt, dass sie nicht wissen, wann. Also,
so.
Als...
Ich so, okay, was passiert denn jetzt als nächstes? Bla, bla. Interne Abteilung, Austauschgerät. Ich so, ja, die schicken ihnen eine E-Mail mit einer Zusammenfassung, was so die nächsten Steps sind. So, okay.
Wann kommt
aufgelegt.
Die
E-Mail? So, aufgelegt, gewartet. Ja. Eine Woche später, also nicht tags, sondern eine Woche später, kommt die E-Mail mit, wir sind gerade voll überlastet, bla bla bla, bitte sehen Sie von weiteren Anrufen ab, Ihr Fall ist in Bearbeitung. Ich so, könnt ihr Gedanken lesen, weil ich war kurz davor anzurufen und sagen, was zur Hölle? Ja,
aber dann finde ich, ich finde dich da sehr geduldig. Ich glaube, wenn die mir gesagt hätten, die E-Mail kommt mit dem Austausch, hätte ich wahrscheinlich alle Folgetage angerufen und gesagt, es kam noch keine E-Mail, habt ihr sie wieder verballert? Ist da irgendwas vercheckt? Keine Ahnung.
Das Ding ist, das ist so, für mich ist das so ein Thema, was so auf der Prio-Liste so ganz unten steht, weil ich einfach andere Themen so habe, die mich wirklich, also ich einfach sage, ich kann das nur so am Rande irgendwie so tracken, weil es einfach. Nur Staubsauger ist, aber es ist auch einfach wichtiger. Also es ist der Staub. Deswegen ist es immer so, es verschwindet für eine Woche und dann irgendwie decke ich so zufällig mal wieder dran und bin genervt, weil einmal die Woche wird gesaugt und dann merke ich so, es nervt mich schon wieder und dann rufe ich halt immer danach an. Also es ist immer Samstag, sag mal. Jedenfalls, eine Woche später, ich so, fuck auf diese E-Mail, wieder angerufen. Ich so, ey, seid ihr behindert? Also habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich dachte so, ey Leute, es hieß, es kümmert sich jemand drum, ihr schickt doch einfach dieses Ding los, wussten das Problem. Also, habe ich dann nett gesagt, ich so, ja, könnt ihr das jetzt einfach schicken? So, sie haben meine Adresse, wir haben einen Garantiefall, so, was brauchen sie denn noch? Ja, das läuft ein bisschen anders, sie kriegen einen QR-Code, dann müssen sie uns das Gerät schicken und dann schicken wir ihnen auch Staubsauger. Ich so.
Das hätte ich doch schon lange machen können, auch wenn dann überhaupt.
Ich so, können wir das parallelisieren? Sie schicken mir diesen Staubsauger jetzt und ich schicke ihnen, wenn ich Zeit habe, das alte Gerät zurück und dann ist mein Problem gelöst und sie müssen nicht mehr mit mir telefonieren und alle sind glücklich. die interne Abteilung schickt ihnen jetzt die Daten nochmal zu. Ich kümmere mich jetzt um das, geht jetzt heute raus. Ich so, wenn ich in 3 Stunden nichts habe, rufe ich sie wieder an. Oder ihren Kollegen und dann fuck ich sie ab. Aufgelegt.
Aber
ein paar Minuten später kommt die E-Mail.
Aber da wieder Zwischenfrage. Warum auch wieder da erst nach Betteln? Warum nicht direkt, wenn es doch geht, sozusagen. Was verstehe ich nicht.
Weil der neue CEO einfach ein Idiot ist, weil der das zugelassen hat, dass dieser Prozess existiert. Weil es am Ende seine Schuld ist. Egal. Ja. Jedenfalls kriege ich dann diese E-Mail und diese E-Mail steht folgendes drin. Bla bla bla, DHL, drucken sie sich diesen Code aus und schicken, also einfach nur einen Retourenschein.
Ja.
Dieses Ding hier. Ja. Das war's. Nicht packen sie, also es stand nichts weiter drin. Ich so, Chat aufgemacht, ich so, hier, ich habe diese E-Mail bekommen, was zur Hölle?
Ja.
Ja, Telefon, wieder angerufen, Chat wieder unbrauchbar. Ich so, ey Leute, so, sag doch bitte, was jetzt passiert. Also ja, ich habe einen Retourencode, aber ich, also, okay, ich kann jetzt mal ein bisschen spekulieren. Ich schicke Ihnen jetzt meinen Staubsauger. Ich habe jetzt so seit 27 Millionen Wochen warte ich auf das Ersatzteil. Wer sagt mir jetzt, dass ihr den Staubsauger liefert und wann? Ich brauch ein paar Infos. Ich mache nicht diesen, den, ich schicke euch einfach mal den einzigen Staubsauger, der in diesem Haushalt existiert und hoffe aufs Beste. Das ist irgendwie nicht cool. Ja. So, das ist ein bisschen zu viel so Unbekannten drin. Ich so, also
das Vertrauen konkret, ist nicht da gerade.
Ja, null. Ich will jetzt einfach nur wissen, wann kriege ich denn den Staubsauger dann geliefert, wenn ich euch jetzt den alten schicke? Also ich brauche ein konkretes Datum, ich brauche Commitment. So, anders funktioniert diese Beziehung hier nicht.
Liebe, ich war halt, dass voll es einfach um Staubsauger geht. Es ist einfach so genial, diese Geschichte.
Es ist so dann behindert. Ja. Es ist so behindert. Jedenfalls, meine ich, habe ich angerufen, war der auf Telefon und der so, ja, es läuft dann so ab, sie schicken uns den zurück und dann innerhalb von einem Tag oder zwei, sobald der bei uns angekommen ist, schicken wir den neuen los. Ich so, sie haben einen Staubsauger zu Hause, ne? Ich so, sie, so.
Das ist umgedreht.
Wie würde es sich, also, weil was hieß also, ist, ne, so eine Woche, zwei dauert dieser Gesamtprozess, ne, so. Ich so, sie wissen, wie Staubsauger funktioniert, sie machen das regelmäßig hoffentlich. Und wie ist das für sie zu wissen, sie wohnen jetzt in einer Wohnung und haben zwei, also worst case, zwei Wochen lang keinen Staubsauger? Stell dir mal vor, ihnen fällt so Müsli so auf den Boden. Dann müssen sie so einen Handfeger nehmen. Und stell dir vor, sie bekommen Besuch und können ich mal eben so kurzfristig nochmal kurz durchsaugen. Wie peinlich, wie unangenehm. Ich so, ist Ihnen das so klar? Also, ist das doch kacke.
Herr Wiedergold, wir sehen so, ja, Ihre Daten hier von unserem Staubsauger, der hat das ausgelesen, Sie bekommen nie Besuch. Warum erzählen Sie uns Lügen?
Ja, und ich so, das ist doch offensichtlich einfach nicht cool, wenn man einfach so eine Woche oder zwei ohne Staubsauger sein muss. So ist doch, ich meine, wir reden ja nicht über so ein Luftventilator-Denken, so, wo man sagt, okay, wenn es weg ist, ist es weg, juckt nicht. So, wir reden über Staubsauger. So. Machen wir doch Folgendes, Sie schicken mir jetzt dieses Ding einfach sofort los und ich verspreche Ihnen, ich lege Ihnen auch, Sie können auch meine Kreditkarte abbuchen, ich hinterlege auch eine Kaution, das macht Apple zum Beispiel so, ja. Und Sie kriegen Ihr Geld auf jeden Fall, Sie kriegen Ihr Altgerät, Sie kriegen Ihren Schrott kriegen Sie zurück, keine Sorgen.
Was will ich damit
so, ich habe nicht vor, mit so zwei Staubsauger hier so Salsa zu tanzen, so zu Hause. Also ich schicke Ihnen das Ding zurück, versprochen. Wie gesagt, nehmen Sie jetzt meine Kreditkarte, buchen Sie den Gesamtbetrag ab und alles, was nötig ist. Aber geben Sie mir dieses Scheißgerät oder sagen Sie mir, wann dieses Ersatzteil wieder verfügbar ist, weil die Option gibt es ja auch noch.
Ja, ja.
Ja, ich frage intern nochmal nach. Ich so, ich werde es jetzt im Stundentakt anrufen, bis dieses Thema jetzt geklärt ist. Ich habe es langsam gesagt, so. Und ich weiß, Sie werden das nächste Mal nicht drangehen, weil Sie sitzen wahrscheinlich im Callcenter mit irgendwie 1000 Leuten und wahrscheinlich ist Ihnen scheißegal, was jetzt in diesem Fall passiert. Aber ich werde Dyson so lange abfacken, bis ich diesen Staubsauger bekomme. Ich hab's danach noch ein paar Mal gemacht. Ich habe nochmal mit denen telefoniert. Ich habe jeden, den ich da ans Telefon bekomme, gesagt, ey, das ist kacke. Ja, das ist halt so ein riesen Callcenter. Ja, wahrscheinlich nicht mal Dyson. Das sind irgendwelche Leute, die machen halt ihren Job.
Ich hätte
so. Von denen nie auch Labsch aufgetreten. Also ich habe immer gesagt, ich finde diese Firma gerade scheiße. Ich werde nie wieder was von euch kaufen. Ihr seid so komplett beschissen.
Ich dachte aber immer, dass die in den Callcentern dann vielleicht trotzdem so nach Nummern sortieren sozusagen. Dass die halt dann wissen, ah, die Nummer kommt rein, die leiten wir an die gleichen Mitarbeiter wieder weiter. Aber das, wenn du jetzt sagst, du hast mit anderen gesprochen, dann glaub, vielleicht nicht.
Okay. Also vielleicht war es urzeitbedingt oder vielleicht hatten die frei oder was auch. Jedenfalls, ich habe das dann ein paar Mal probiert und dann habe ich einfach gemerkt so, okay, die sind einfach, also die lassen sich auf nichts ein. Also egal, ich habe auch gesagt, ich habe auch dann bei Twitter diesen Support-Bots geschrieben, egal, wo ich die versucht habe zu kontaktieren.
Hello, I'm a German famous podcaster and I have a problem with
my. Die haben einfach so eine Art, also du hast quasi, deren Support-System, habe ich jetzt mittlerweile rausgefunden, ist, die haben WhatsApp, Twitter, halt Website-Support, E-Mail-Support und Hotline. Es läuft alles zusammen.
Okay.
Am Ende ist das gleiche Chat-System auf deren Seite, weil du siehst an den Antworten. Jedenfalls habe ich gemerkt, okay, ich komm nicht an die dran. So, ich krieg keinen Pack an.
Ach, kann man auch nicht so sagen, ich möchte mit ihrem Vorgesetzten sprechen?
Das habe ich gemacht.
Und klappt einfach.
Da was? Existiert nicht. Okay. Haben die einfach, blockieren die einfach ab. Nee. Kannst du noch so also sein? Und deswegen habe ich gesagt, so, am Ende war mein Fazit, okay.
Letzte Frage. hast du gefragt, ob die jetzt einfach dir jetzt Geld, also dass du irgendwann so genervt hast, dass du gesagt hast, pass auf, gib mir mein Geld für das Ding wieder, ich habe noch Garantie und ich kaufe mir einfach einen anderen Staubsauger von irgendjemand anders, lass mich einfach in Ruhe.
Gute Idee habe ich tatsächlich nicht, war so pfiffig war ich in
dem Moment
nicht mehr.
Ja, das hätte ich
nur gemacht. Ich habe am Ende nur gesagt, so, ich gebe das jetzt auf, ich mache jetzt zwei Dinge, ich schicke ihm diesen Staubsauger zurück, weil ich einen neuen brauche, der funktioniert, weil es abfuckt hoch 1000. Ich schicke ihnen das jetzt zurück und ich hoffe, dass sie ihr Wort halten und mir wirklich dann innerhalb von ein paar Tagen auch das neue Gerät schicken. Und ich werde nie wieder in meinem Leben, never ever, irgendwas von Dyson kaufen. Never. Also aus Prinzip nicht. Ich hatte eine Wunschliste für meinen Geburtstag, wo ich so Dyson-Luft-Dings draufgeschrieben habe. Der ist sofort gestrichen worden, weil ich dachte, never. Einfach aus Prinzip nicht. Einfach nur, weil die sich das jetzt, weil 0% die Bemühung da war, irgendwas cool zu machen.
Ja.
Und wie gesagt, das wäre so einfach gewesen. Die hätten einfach sagen können, hey, wir schicken ihnen dieses Ersatzteil in x Wochen. Oder die hätten einfach sagen können, hey, wir können ihnen jetzt gerade, also, oder die hätten ja anbieten können, hey, wir erstatten ihnen das Geld, kaufen sie bei uns auf der Website einfach einen neuen.
Und es ist nicht 20 Nichts. Euro Amazon Drittmarke irgendwas, sondern so, ne, es ist halt, die werben ja, also die irgendwo, irgendwas muss dieser Preis ja rechtfertigen, so.
Bei Amazon hast du ein, du kaufst bei Amazon was für 5 Euro und hast einen 1000-mal besseren Kundenservice. Ja. Wie gesagt, ich hatte das mit Apple schon, mit meinen AirPods, die waren kaputt. Ja. Apple hat das auch gelöst, die mir gesagt haben, hey, für beide Seiten so ein bisschen riskant und so, aber wir schicken einen Kurier, der holt es bei ihnen ab, vor der Tür, der holt ihn, nimmt dir das so entgegen, du hast in so eine fertige Box, sie müssen das nicht verpacken.
Mhm.
Und wir belasten ihre Kreditkarte mit dem Betrag, den das Ersatzteil irgendwie also an Wert halt hat. Und wenn das Ganze bei uns angekommen ist, kriegen sie das Geld sofort wieder zurück und wir sind alle cool.
Ja.
Da ist es so, du musst erstmal herausfinden, was schickst du denen überhaupt zurück? Ich habe da 30 Teile für, ich habe da 30. Also, was packe ich denn jetzt diese. Also, dann habe ich gemerkt, so scheiße, ich habe diese Box weggeschmissen, deswegen habe ich diese Gitarrenkiste hier hinter mir. Das Einzige ist, wo ich so Staubsauger irgendwie. Ja. Also, klar, ich könnte so ein Geschäft rennen und noch was kaufen, aber ich packe das jetzt da einfach rein und ich weiß es nicht. Was kommt als nächstes?
Ich hätte dir einfach nur den Korpus geschickt. Ich hätte jetzt gedacht, ich schicke dir einfach nur das kaputte Ding. So, die anderen Sachen hätte ich jetzt einfach behalten.
So. Aber das ist halt, also, ich war, die sagen ja nicht mal, hey, das ist die Packliste für sie.
Ja.
Tun sie das rein. So, die schicken dir einfach so einen läppischen Retourenschein und sagen, ja, gehen sie selbst irgendwo hin und schicken sie uns das Ding zurück und gegebenenfalls kriegen sie ihre Kiste auch nicht mehr zurück. Das stand da noch so mit drin, so nach dem Motto. Ich sehe, ach nee. Ich will jetzt auch kein Altpapier wieder zurückschicken, komm, seid ihr behindert. Also, es ist einfach so komplett nicht durchdacht und es ist einfach so cool und einfach für das, was die halt sein wollen, ein, ich sag mal so Premium-Brand für Premium-Staubsauger und halt andere
Dinge. Läden in Köln,
wie die
Läden rumprotzen und wie die aussehen.
Ah, es gibt Läden.
Das wäre die Idee gewesen, jetzt nach Köln fahren können.
Ich wusste nicht, dass das. Aber auch da, ne, einfach, dass du dir überhaupt schon überlegen musst, fahre ich jetzt nach Köln in so einen Laden?
Ja.
Und auf jeden Fall. Ja.
Aber die Läden sehen halt so
Zeitverschwendung.
Noch crazier aus, als es gibt doch hier diese Vape-Läden und auch so Nespresso-Läden und so, die ja schon alle immer so mega fancy aussehen wollen. Und dieser Dyson-Laden ist nochmal eine Spur drüber, weil was die so in hell und fancy machen, macht der so in dunkel. Ja. Das ist so abgedunkelt irgendwie, aber so die Spots sind nur auf die Geräte und so. Es ist so super Fans. Ich war noch nie drin, ich bin immer vorbeigelaufen, aber ich hätte es sehr witzig gefunden, wenn du da reingegangen bist. Hier, dreimal, es geht nicht, ich nehme jetzt hier den mit,
ja, lassen Sie mich in Ruhe. Am liebsten würde ich mich, wenn ich, also ne, so Rentner-Willi, der nichts zu tun hat, würde mit diesem Gerät jetzt in den Laden gehen und einfach vor dieser Ladentür einfach mit diesem kaputten Gerät so saugen und jedem, der da reingeht, sagen, hey, kauf den Scheiß nicht, ist eh kaputt nach einem halben Jahr.
Aber mir fällt gerade ein, das hätten die ja auch sagen können, aber gut, wahrscheinlich in den Läden ist wahrscheinlich wie bei allem heutzutage, so Showrooms sind das wahrscheinlich nur, die haben die Produkte gar nicht da, weil das wäre, aber das hätten die dir auch sagen können, Wiedergold, ich sehe gerade in ihrer Nähe, ist ein Laden in Köln, fahren sie da hin, geben sie denen das Ding und dann nehmen sie direkt den neuen mit. Das wäre ja super smart, wenn man schon einen Laden da hat.
Zum Beispiel. Quatsch. Also wie gesagt, es liegt ja nicht daran, dass die, also, ja, es liegt ja nicht daran, dass die, also, dass die nicht können, die wollen einfach, also es ist halt, ich kann es ja auch verstehen. Die Leute, die da im Salter sitzen und auch diese internen Abteilungen, die haben halt Prozessanweisungen, da steht drin, wenn das, dann das. Mhm. und jetzt müssen die irgendwie da in diesem Korsett funktionieren. Hm,
das sind quasi
das die auch.
Das kann ich auch programmieren.
Ja, es ist einfach ein Haufen NPCs, oder das ist negativ zu meinen, aber es ist so, die haben keinerlei eigenen Entscheidungen.
Die dürfen ja nicht mal. Also selbst wenn die jetzt sagen würden, Herr Wiedergold, ich würde Ihnen das sehr gerne machen, ich kann es einfach
haben nicht. Haben die ja gesagt, ich würde gerne, aber das ist unser Prozess. Ja. Und ich denke so, ja, dann hat irgendwer in diesem Prozessdesign einfach versagt, beziehungsweise folgt nicht der Unternehmensvision, die eigentlich ja ist, wir wollen geile Sachen für geile coole Leute. Kunden, die für geile Leute, keine Ahnung. Aber ich fand's so, wie soll ich sagen, ärgerlich und einfach auch nervig. Und wenn ich jetzt überlege, wie viel Zeit da jetzt reingeflossen ist, für nichts, also für nichts, ich krieg jetzt 9, aber
das ist einfach ärgerlich. Aber das hätte man,
ganz ehrlich,
auch da, wir haben eben bei N26 über dieses, wo ist das kleine türkise Feld oder im Chat-Ding, wäre da genauso. Ja. Wir kennen ihr Modell, weil du musst ja mit Account das Ganze kaufen. So, wir kennen ihr Modell, wir kennen den Fehler. Klicken Sie hier für die Rückerstattung, hier ist Ihr DHL-Code. Das, was du jetzt hast, auch wenn es nicht so befriedigend stand jetzt ist, diesen Prozess hätte man ja auch bis genau dahin jetzt automatisieren können. Dann hättest du am ersten Tag wärst du an diesem Punkt gewesen und wärst ja dann viel geduldiger gewesen, wenn es dann 2 Wochen gedauert hätte und dann wärst du ja viel später an diesem Punkt, an dem du jetzt warst. Das ist ja jetzt so todesnervig, weil du ja bis dahin erstmal jetzt schon kämpfen musstest. Und das ist einfach Schwachsinn. Wenn man schon so eine fancy Homepage und du musst einen Account machen und keine Ahnung was, dann nutzt das doch auch und nicht nur, um uns Newsletter zu schicken oder sonst irgendwas.
Ja, das was halt spannend ist, wenn du jetzt einfach mal Dyson googelst und Dyson Kundenservice und irgendwas, also irgendwas, was nicht mit dem ersten Sale, also dem ersten Kauf von einem Gerät zu tun hat, sondern alles, was danach folgt, egal was es ist, es kommt nicht gut weg.
Crazy.
Also es ist kein Einzelfall. Es ist Internet, deswegen meine ich das. Wenn du, es ist ja sowas, was man in der Regel, also was ich noch nie gemacht habe, ist zu sagen, ich kaufe etwas und gucke mir vor dem Kauf schon an, was passiert könnte.
Troubleshooting,
Und es ist ein bisschen so nach dem Motto, committe ich mich zu dieser Marke?
Ja.
Und wie gesagt, bei so Apple-Produkten und wie gesagt, bei Amazon weißt du eigentlich jetzt mittlerweile aus Erfahrung, hey, es ist irgendwie, es wird voll cool gehandelt und gar kein Problem und alles cool. Aber bei Dyson ist das so exakt das Gegenteil und ich wünsche mir nicht, dass diese Menschen ihren Job verlieren, aber ich wünsche mir, dass das Management komplett einfach ihren Job verliert und nie wieder einen Job findet und einfach mal daraus lernt, weil es kannst du nicht bringen. Es ist einfach.
Ja, es ist wirklich scheiße, absolut.
Es ist einfach läppisch. Also, und ich hoffe, dieser Typ, der jetzt der CEO ist, ich hoffe, der ist nicht lange CEO und ich hoffe, diese Geschichte geht viral.
Du hast in der Hand, du kannst gleich so YouTube-Clip rausklippen und kannst das so Shorts und so machen. Ein Longshort ist das dann. Wegen deiner Geburtstagsliste sage ich dir gleich 2 Produkte, die das vielleicht ersetzen können, ganz gut.
Oh, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. So, das war jetzt die Therapiesitzung. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Es hat mir einen großen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder.
Oh, war es jetzt wirklich?
Weiß ich nicht.
Oh, okay. Ich wusste nicht, ob du noch irgendwas hast.
Ich kann dir mir immer nur.
Ich wollte so das nächste Thema anschneiden, wenn es noch was gibt, aber.
Ich kann dir noch eine Kleinigkeit erzählen.
Gern.
Wir waren ja im Trainingslager vor 2 Wochen, glaube ich, ne? Weißt du noch, als wir in der Eifel waren. Ja. Und ich habe dich ja vorher nach Spielideen gefragt und so. Und Willi will's erklären und so. Und wir haben uns on the fly ein ganz geiles Spiel eigentlich ausgedacht. Und das wollte ich dir mal teilen. Und auch vielleicht, wenn man alle, die mit Dyson unzufrieden sind, können sich jetzt mit 8 bis 14 Freunden zusammentun und dann dieses tolle Spiel spielen. Und dann geht's euch besser. Weil, pass auf, wir haben quasi Real Life Among Us gespielt. Among Us kennst du, ne?
Ja.
So
ja,
aus der auch so Corona-Zeit und so, ne? Blabliblub. So ein Imposter oder 2 Leute, die böse sind und die wollen was sabotieren und es können beide gewinnen, die Guten oder die Bösen. Und im Prinzip haben wir ein Regelwerk aufgeschrieben und das quasi einfach in diesem Haus gespielt. Wir hatten ja so ein großes Haus für uns quasi mit 15 Leuten, 14 Leuten oder so. Und das heißt, wir haben, ich glaube, 12 Aufgaben im Garten und in dem Haus quasi platziert. Sowas wie so Becher stacken, mit einem Ball in den Mülleimer treffen. Wir waren auch so clever zu sagen, Essen vorbereiten, also Paprika schneiden, so 1 Minute Paprika schneiden, für die Pizza nachher quasi. Und solche Sachen. Ja. Und das heißt, es waren quasi die Aufgaben und die Crew, die guten Leute, müssen quasi diese Aufgaben erledigen. Und die Bösen müssen quasi die Guten ja töten. Also quasi, haben wir gesagt, ne, die müssen die quasi einfach antippen. Und dann musst du dich quasi hinlegen. Und wenn andere dich sehen, wir hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe, nur mit denen. Und dann konntest du quasi, du musst dann so reporten, weil wenn du eine Leiche findest, dann musst du so, ist so Alarm und dann kommt so eine Sitzung. Das heißt, das war immer, wenn du den Todes auf dem Boden liegen sehen hast, hast du in die Gruppe geschrieben, Alarm, und dann sind alle ins Wohnzimmer gekommen und dann war es so, der ist tot und wer war das und so weiter und so fort. Und dann ne, auch so mit rausvoten und die anderen sind dann mit so einem Leibchen als Geister noch mitgelaufen, weil die ja auch noch Aufgaben erledigen müssen quasi. Und dann hat man haben wir quasi so, ich glaube, 6 bis 7 tolle Stunden gehabt, weil es richtig, richtig witzig war. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und dabei wird ja quasi gar nicht geredet, weil also du darfst ja nicht reden dabei. Ja, jetzt würdest du ja sagen, ey, da ist der und keine Ahnung was. Und ich habe so kleine Feinheiten, wie dass die Bösen dürfen auch rennen zum Beispiel oder die dürfen so ein bisschen sabotieren im Sinne von, die machen Türen zu oder Licht aus und solche Sachen. Die Guten dürfen das nicht. Also wie so die Guten, die Bösen dürfen ja im Spiel so wenden, also durch die Luftschächte abhauen und solche Sachen. Und das war irgendwie hat irgendwie Bock gemacht, so dieses Spielkonzept ins echte Leben umzuschreiben. Und es hat so erstaunlich gut funktioniert, weil auch wieder, das ist das Schöne bei dieser Gruppe halt, was ich ja vorher gesagt habe, egal was du mit so einer Gruppe machst, wenn alle sich committen und Bock darauf haben, ist es einfach Hammer. Das ist auch die besten Leute, mit denen ich jemals Werwolf gespielt habe und so, weil einfach alle Bock haben und nicht auf einmal nach 2 Minuten irgendwer sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich mache nicht mehr mit, ich bin am Handy oder keine Ahnung was.
Ja, ja.
Ich war es halt richtig, richtig geil. Und jetzt habe ich mir überlegt, was man so für die nächsten Jahre noch so für quasi Analog-Spiele-Ideen oder Digital-Spiele-Ideen quasi so ins echte Leben übertragen kann. Ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen irgendwie. Ich weiß hier so von der KJG oder von, also hier so Jugendgruppen quasi, die haben auch so, versuchen das auch mal so ein bisschen zu überlegen, die haben da irgendwie schon Minecraft in Real Life probiert und keine Ahnung was, wie sie genau umgesetzt haben, kann ich dir nicht sagen. Oder so Mario Kart, da mussten die so Lego-Autos bauen und dann so Rennen fahren und so, I don't know. Auf jeden Fall diese Welle an so Social Games, wie dieses Among Us und so, oder so, können wir auch mit Codenames und solche Sachen irgendwie mal probieren, ob das irgendwie funktioniert. Und das war erstaunlich erfolgreich, das wollte ich noch erzählen, weil ich vorher so ein bisschen lost war und so dachte, irgendwie so ein Highlight brauchen wir noch und das war das Highlight. Das war ganz cool.
Klingt richtig cool, ja. Es ist ein interessanter Gedanke, sich zu überlegen, was gibt es vielleicht für erfolgreiche Videospiele und wie kann man das abwandeln und in so eine. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Immer nur andersrum, so ein bisschen wie nimmt man das Buch und verfilmt es, aber nicht nehme ich was, den Film und mache daraus ein Buch. So.
Genau. Ja, wenn du so willst, also könnte ja sagen, so Ninja Warrior ist so ein bisschen inspiriert von so Jump'n'Runs, also ist wahrscheinlich nicht, aber im Prinzip kannst du ja anfangen zu überlegen, ne? Was nimmst du dir? Oder auch Regeln zu nehmen, wenn du sagst, keine Ahnung, sowas wie bei FIFA gibt es ja auch manchmal so Sonderregeln, wie Volley-Tore zählen doppelt und so, ne? Ob die jetzt aus dem echten Leben ins Spiel übertragen wurden oder aus dem Spiel ins echte Leben, ist ja völlig egal, aber dass man so, wenn man so Gamification sucht für irgendwas, Alltag, Gruppen, Ausflüge, whatever, dass man da mal so ein bisschen die Augen aufhält für, was machen denn Spiele gerade schon, egal in welchem Kontext, und sich davon inspirieren lässt. Und das ist ja auch vieles, was mein Leichtathletiktraining seit 16 Jahren quasi ausmacht, dass ich ja nicht jetzt jeden Tag krasse Leichtathletik-Fortbildung mache, sondern dass man halt einfach die Augen offen hält und sich inspirieren lässt und dann ist das halt mal ein Jahr, wenn ich viel Yoga mache, ist es halt ein Yoga-Einschlag und dann ist es auf einmal im nächsten Jahr Yoga meets keine Ahnung was und dann, ne, dass man so verschmilzt man ja dann Ideen und das ist eigentlich ganz cool.
Ja, mega. Freut mich, dass es auf jeden Fall gut geklappt hat. War jetzt warst ein bisschen nervös vorher.
Absolut, absolut, absolut. Und jetzt nächste Woche bin ich auch ein bisschen nervös. Also nächste Woche wird ein bisschen stressig, weil die Schule hat das so an sich, dass wenn sie mal Termin hat, weil sonst ist es bei mir überhaupt nicht stressig gerade, sondern echt voll in Ordnung und total cool. Aber wenn Termine in Schule kommen, dann haben die irgendwie das so an sich, in einer Woche zu kommen. Ich habe jetzt Montag Schulkonferenz abends. Das heißt, ich bin bis irgendwie 9 in der Schule. Dienstag ist Teamkonferenz, da bin ich länger in der Schule. Donnerstagabend ist Schulentwicklungsgruppe. Weißt du, die Sachen könnten ja quasi auch an verschiedenen Tagen, also an verschiedenen Wochen liegen, dann wäre es alles kein Problem, aber wenn es in einer Woche liegt. Ja. Mittwoch ist mein Lauf. Mittwoch muss ich 5,5 Kilometer laufen. So.
Yes.
Das heißt, das ist die Woche des späten ins Bettgehens und der vielen Herausforderungen.
Ja, crazy. Aber dann, das Schöne ist, dann ist die Woche rum und dann hast du danach wieder.
Danach ist wieder alles im Modus Quo.
Modus Quo. Und bald sind ja Herbstferien. 3 Wochen noch. Ne?
Absolut. Davor bin ich noch in Prag die Woche. Das wird auch witzig. Das wird gutes Podcast-Material. Da müssen wir davor nochmal drüber sprechen. Sehr gespannt.
Und danach. Ja, ich hoffe, alle benehmen sich. Aber ich hoffe dann auch. Vorher noch Quatsch.
Ja.
Alrighty.
Dann packen wir's. Ciao.
Peace out.